3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Herzlich willkommen zur nagelneuen Ausgabe vom Podcast ohne richtigen Namen, Folge 43.
Keiner 35, weiß es,
glaube ich, oder so.
Wie viel?
35? Ich weiß gar nicht. Schau mal gerade nach. Ich glaube, es ist 35.
35. Ich bin auch nicht sicher. But who is counting? Mein Name ist Etienne Gade. Neben mir sitzt Jochen Dominikus. Nee, und
es ist 36. Entschuldigung.
Mein Name ist Etienne Gade. Neben mir sitzt Jochen Dominikus. Und zugeschaltet aus dem fernen Hamburg ist Georg Zahl, Profi-Völkerballspieler. Und was kannst du noch?
Brennball. Völkerball und Brennball. Und Kunsttischlerei.
Brennball, da musste man doch immer auf irgendein Gerät klettern oder so. Ne?
So wie Baseball mit Hindernissen,
Baseball,
oder?
Ja.
Mit Hindernissen?
Ja.
Nein, ohne.
und Pferden. Und auf Pferden wird das gespielt.
Wir haben eine geile Version davon gespielt in der Schule. Und zwar hieß die Gefängnisball. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Frankfurter Ding.
Gefängnisball.
Da haben wir so ein Gefängnis gebaut, aus Matten und weiß ich nicht, Geräten. Und da waren dann Leute drinnen gefangen und dann wurde der Ball geworfen, wie beim Baseball, und der Schläger hat geschlagen. Ja. Und
du warst der Schläger?
Das war so klar, das war so eine dumme Vorlage. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, wusste ich, dass das kommt. Und dann in der Zeit, bis der Ball halt quasi eingesammelt wurde, so wie beim Baseball, durften die halt versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen und mussten halt da drüber klettern und so. Mhm. Und wir haben das nur zweimal oder so gespielt überhaupt, aber das war mega, das hat immer mega Spaß gemacht. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, Völkerball, eine kanadische Studie hat ergeben, dass, also kanadische Forscher sind der Meinung, da fängt es ja schon immer an, ne? Aber so ist die News dazu. Kanadische Forscher haben festgestellt, dass Völkerball in Anführungsstrichen legales Mobbing ist und plädieren dafür, Völkerball aus dem Sportunterricht zu
Völkerball
verbannen.
Ist Dodgeball, ne? Also dem
Amerika
Ball
ist das Dodgeball, genau.
Also zwei Mannschaften stehen sich gegenüber und versuchen sich gegenseitig einen weichen Ball in die Fresse zu werfen.
Ja. Und das ist Mobbing und sie wollen das abschaffen?
Sie sind der Meinung, dass das quasi dafür sorgt, dass die guten Schüler sozusagen die schlechteren Schüler gezielt natürlich, ja logisch, es ist klar, weil es halt der Sinn des Spiels ist.
Ja, wie bei so vielen Sportarten.
Und es geht halt darum, dass das wohl letztendlich dazu führt, dass die schlechteren Spieler halt dauernd Bälle in die Fresse kriegen.
Und Moment, die guten Spieler Bälle in die Fresse, weil sie da raus, wenn sie den Ball in die Fresse kriegen, oder nicht?
Dann nimmt sie wieder einer ganz genau.
Gut, Georg, dann kriegen sie fünfmal vielleicht pro Session den Ball in die Fresse. Ab wann würdest du sagen, ist es genug?
Na Moment, aber es ist ja, also ich meine, es gewinnt ja immer ein Team und das andere, bei dem hat jeder einen Ball in die Fresse bekommen. Also ich meine, okay, relativ gesehen könnte die Quote, wenn du im Gewinnerteam bist, ein bisschen geringer sein, den Ball in die Fresse bekommen zu haben, wenn du besser bist, weil du dann ja wahrscheinlicherweise noch auf dem Platz stehst.
Die Mannschaft dezimiert sich doch immer, also der Getroffene muss doch rausgehen.
Ja, der steht ja dann am Rand und kann ja quasi selber dann abwerfen.
Ja.
Okay. Aber geht das nicht in jeder Teamsportart? Du passt ja auch irgendwie den Ball beim Basketball demjenigen zu, von dem du weißt, dass er einen guten Wurf hat.
Okay, pass auf.
Ich war das
mal. Ich lese mal vor. Kanadische Wissenschaftler üben in einer neuen Studie harte Kritik am verbreiteten Spiel Völkerball. Es sei gleichzusetzen mit legalisiertem Mobbing. Stärkere Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Bla 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 bla.
Ja, also demütigen meinen die das Spiel spielen.
Die machen jetzt nur noch Gewichtheben oder was?
Vor dem Beginn eines Völkerballspiels werden zwei Mannschaften gebildet, die bla 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 bla. Diese Spielidee missfällt Wissenschaftlern aus Kanada, die ursprünglich den Sportunterricht ihres Landes untersuchen wollten und dafür 12- bis 15-jährige Kinder interviewten. Dabei erwähnten diese Völkerball immer wieder negativ. Sie kritisierten vor allem die aus Nordamerika stammende verschärfte Variante Dodgeball mit bei der mit Zangen geworfen wird.
Mit Zangen? Willst du mich verarschen?
Das ist, nein, Mann, das ist aus dem Film. Jochen, ich habe ganz, da reden wir noch drüber. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen. Und ich weiß, es spaltet die Leute. Es gibt Leute, die sagen, Jochen, mach weiter. Das ist doch gut.
Du spaltest ja auch.
Ich spalte dich gleich. Joey Butler, Professorin an der University of British Columbia in Vancouver und eine der Autorinnen der Studie, erklärte dem Sender CBC, dass viele Lehrer Völkerball als ein Hilfsmittel dafür sehen würden, Kinder auf spielerische Weise für die Gesellschaft und die echte Welt zu formen. Sie ist völlig anderer Meinung. Gerade die stärkeren Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Die Botschaft des Spiels ist, dass es okay ist, andere zu verletzen.
Oh.
Sagt Butler, die lange selbst als Lehrerin gearbeitet hat. Mhm. Ihrer Meinung nach sollte der Sportunterricht ein Ort sein, an dem Lehrer den Schülern dabei helfen, ihre Aggression zu kontrollieren, anstatt sie auszuleben. Ja, jedenfalls sind wir uns alle einig, dass das großer Quatsch ist, oder?
Ja.
Gut, dann sind wir uns
einig. Ich kann halt immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was jetzt im Speziellen auf Völkerball zutrifft, was nicht auch auf viele andere Sportarten zutrifft.
Ja, vor allen Dingen ist
es darum geht, dass Leute, die nicht so gut darin sind, dort schlechter abschneiden. Das ist das Konzept von Sport.
Ja.
Geht es darum, dass das weh tut, wenn man den Ball abbekommt oder so?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass es einfach...
Das tut nicht so richtig weh.
Wir haben das mit so einem Softball gespielt. Also wehgetan hat es nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man halt mit einer gewissen Aggression versucht, den Spieler abzuwerfen. Aber Aggression ist ja, finde ich jetzt per se, auch nicht automatisch immer was Schlechtes, gerade im Sport. Ja,
also nicht im Sport.
Gerade im Sport gehört es halt ja auch irgendwo... dazu ist es ja ein Instinkt, den wir Menschen haben, Aggression, der ja im Prinzip dafür da ist.
Es gibt ja auch genügend Leute, die sich allgemein gegen Wettkampf aussprechen.
Ja, ich glaube, darauf läuft es eigentlich hinaus.
Dass es Wettkampf gibt, weil dann gibt es ja einen Gewinner und einen Verlierer und das wollen wir ja alle nicht.
Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus, weil wie du schon sagst, Sport ist ja Wettkampf und es geht ja darum, besser zu sein als jemand anders.
Ich war sehr gut übrigens.
Im Sport,
ja. Sport.
Hier in dem Ballspiel.
Ja, als Handballer kein Wunder, ne?
Ich habe immer auf die nackten Beine und immer ganz feste geworfen.
Ich weiß nicht, was die strategische beste Möglichkeit.
Ich habe alleine im Team gespielt.
Ich würde auch sagen, auf die Beine.
Ja.
Weil du da nicht so leicht fangst. Du kannst halt nicht so gut fangen.
Fang nicht, aber ausweichen zumindest. Aber ich finde, du hast recht.
Aber das ist ja bei Völkerball so, wenn du den Ball fängst, ist, glaube ich, der Werfer raus, ist das so? Oder nee, oder darfst du einfach dann weitermachen? Ich weiß es nicht.
Niemand hat meine Bälle gefangen.
Niemand hat deine Bälle gefangen?
Niemand.
Weil, okay.
Die waren zu fest geworfen. Mhm. Ich habe übrigens eine Ehrenurkunde damals in der Grundschule gehabt und kennt ihr noch Schlagball werfen mit diesem 100-Gramm-Ball?
Ja.
Wo es tatsächlich ein paar geschafft haben. Ich möchte jetzt nichts Frauenfeindliches sagen, aber es haben tatsächlich manche Mädchen Minusrekord aufgestellt. Die sich hinter den Rücken geworfen, minus drei Meter oder so. Hattet ihr die auch?
Nee, aber
ich habe das bei euch gemessen, wenn die Mädels nach hinten geworfen haben. Das wiederum, das
ich habe das gemessen. Ich habe das gemessen.
Ach so, okay, gut. Naja, es könnte ja auch sein, dass das auch Jungs oder Männern passiert.
Nee. Das war ein typisches...
Könnte sein.
Auf gar keinen Fall. Ich habe zum Beispiel beim Weitwurf bei den, wie hießen die, waren das Bundesjugendspiele?
Ja.
Habe ich beim Weitwurf den 14-Meter-Hut weggeschossen.
Den 14-Meter? Weitwurf meinst du Schlagball?
Oder 15-Meter.
Oder meinst du Kugelstoßen?
Nee, 15, es war Weitwurf. Und da waren so Hütchen.
Das ist nicht weit.
Das ist nicht weit. Nein, und vor allen Dingen, stellt euch vor, der liegt ja auf dem Boden. Das heißt, wenn du den 15-Meter-Hut triffst, wie der Wurf geht, der geht quasi von oben, wie beim Tennis. Mhm. Nee, wie so ein Aufschlag. Beim Tennis, weißt du, der geht von oben schräg runter, direkt auf den 15 Meter.
Es gab also keine so eine schöne ballistische Flugkurve, sondern einfach das Ding mehr oder weniger in den Boden gerannt.
Ich habe im Prinzip den Ball über den Kopf gehalten und dann schräg nach unten auf den Boden geworfen. Ich war sehr schlecht beim Weitwerfen.
Liebe Leute, ich muss mal das Thema wechseln. Was habt ihr eigentlich gemacht, als es so heiß war? Ich habe tatsächlich mal versucht, nachts, es gibt ja so Hausfrauentricks, dass man ein T-Shirt in die Tiefkühltruhe legt und es dann abends anzieht.
Und aber das ist man aber nur nicht wieder geheizt.
Das habe ich auch festgestellt und es stank total nach Fischstäbchen. So habe ich das Ding angezogen.
Das ist komisch, ich hatte das gleich, weil ich habe mir Fischstäbchen in mein Kopfkissen reingelegt. Aber nicht nur wegen Kälte, das mache ich immer.
Ich konnte so nicht schlafen und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag, jetzt machst du mal diesen Hausfrauentrick und habe das ganz stolz auch meiner Tochter erzählt und ihr T-Shirt gleich mit reingelegt. Und sie guckte mich dann so an.
Aber ich meine, das ist doch klar, das ist doch in einer Viertelstunde oder 20 Minuten, das ist doch spätestens wieder auf den normalen Tim. Wie soll das denn über Nacht
helfen? Ja, aber eine Viertelstunde ist ja nicht, nein, es geht nur um den Einschlaf, um das Einschlafen.
Aber da habe ich einen Tipp. Also mein Sohn zum Beispiel, der auch unter der Hitze gelitten hat, den habe ich einfach 15 Minuten in den Kühlschrank gestellt. Und das klappt sehr gut, also hat keinen Mucks mehr gemacht.
Kühlschrank oder Tiefkühltruhe? Kühlschrank, ja?
Kühlschrank.
Und dann hat er da, vorm Einschlafen.
Okay, es war einfach, bitte mach das nicht zu Hause. Ich muss ja immer einen Disclaimer vor jedem dummen Spruch jetzt mittlerweile bringen, weil immer irgendjemand schreibt, meinst du das eigentlich ernst? Eine Disclaimerin. Leute, ey, was ist eigentlich los im Internet?
Übrigens, wo wir gerade bei Kindern sind. Ich habe gestern meine Tochter abgeholt aus der Kita. Da steht eine Freundin von meiner Tochter vor mir, guckt mich an und sagt, du hast genauso einen Dickbauch wie mein Papa. Also...
Böses Kind. Böses Kind.
Habe ich sie angeguckt. Wie war das? Der Dickbauch da, der genauso wie mein Papa. Dabei ist der Papa total schlank. Also ich fasse das jetzt wirklich als Kompliment auf. Wirklich.
Ich war eben auch.
Da du jetzt dann angestanden hast, du fängst dir gleich an.
In der gleichen Kita eben hat ein kleines Kind einem etwas größeren Kind in die Fresse gehauen. Eben gerade vor meinen Augen.
Wer war dein Sohn dabei?
Niemand.
Oh. Was hast du gemacht?
Ich habe beide angeschrien.
Warum? Warum hast du den angeschrien?
Naja, gehauen? Ich habe in die Richtung, ich habe gesagt, ey!
Achso, okay, ja. So wie ich das im Park mache.
Genau. Und dann haben mich beide mit großen Augen angeguckt. Mhm. Punkt. Fertig.
Ja, und dann haben sie Spaß gehabt. Besser als wenn die geschrien hätten irgendwie, du hast uns gar nichts zu sagen oder so.
Ach du, das ist der vom Podcast ohne richtigen Namen. Nee, da habe ich aber Angst.
Das muss doch das Schlimmste sein, oder wenn man so Autorität ausüben möchte und dann selbst so kleine Kinder sagen, du kannst mir gar nichts sagen.
Ja, das, das sind Probleme, die es in der Tat gibt und das ist immer ein ganz guter Spiegel für einen selbst, weil man dann merkt, dass man gar nicht so autoritär rüberkommt, wie man vielleicht gerne wirken würde. Das Schlimmste, was ist, wenn du
das
dein Kind...
Das Schlimmste ist, dass sie auch recht haben. Ne?
Wenn sie eben. Das kannst du ja nicht faken. Wenn sie keine Angst haben sie keine Angst. Punkt. Das ist also...
Ja, aber du hast ja auch kein Mittel. Du kannst ihnen keine schallern. Ich meine, du kannst das schon, aber ist halt nicht so optimal.
Das Geilste ist, wenn du dann... Sonst zu Kamellen. Das Schlimmste ist, wenn du eine richtige Ansage machst, super ernst willst, so, wenn ich dann sage, so, okay... Jonathan, du gehst jetzt in dein Zimmer, du ziehst den Schlafanzug an und dann putzt du die Zähne. Und wenn er dann anfängt zu lachen. Und du hast schon das versucht, mit der strengsten Bösewicht-Stimme irgendwie zu sagen und merkst einfach, scheiße, du bist keine Autoritätsperson. Aber ich habe eben eine geile Aktion im Auto gebracht, weil mein Sohn sich wieder beschwert hat, dass, was machen wir denn zu Hause? Und ich so, keine Ahnung, du könntest ja was spielen in deinem Kinderzimmer voll mit Spielzeug. Nein, das ist langweilig. Dann habe ich so, ach ja, das ist langweilig, alles klar. Dann gehe ich gleich mit der Tüte in dein Zimmer und pack alles ein. Dann packe ich die Carrera-Bahn ein und die Comics und die Tony-Box und die Puzzle und die Bücher. Und dann verkaufe ich die alle und dann kaufe ich mir was Schönes davon. Das machst du eh nicht. Doch, mach ich. Und jetzt hat er richtig Schiss. Und dann habe ich gesagt, ich mach das, wenn du morgen in die Kita gehst. Und jetzt hat er gesagt, er baut eine Falle zu Hause für mich. Und super schlecht. Er hat gemeint, Papa, wann willst du denn die Sachen einsammeln? Und dann habe ich gesagt, das sage ich dir nicht. Und dann sagt er, ja, dann sag ich dir auch nicht, wann ich die Falle aufstelle.
Ja, kannst mal gucken nämlich.
Und ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen morgen verschwinden lassen.
Du läufst
da
morgen rein und klang so eine dicke Bärenfalle.
Nee, ich glaube, das wird alles mit so Uhu vollgeschmiert. Alles
festgeklebt.
Alles wird festgeklebt in seinem Zimmer.
Tonal.
Ich bin sehr aufgeregt heute übrigens. Ich erwarte nämlich eine Küchenmaschine. Ich wollte mir einen Fleischwolf kaufen, damit ich Burger machen kann. Mhm. Vielleicht auch mit dir mal auf dem Balkon, Etienne. Mhm. So leckeren, selbstgemachten Burger. Aber...
Es gibt auch Metzgereien, die verkaufen gehacktes Fleisch, ne? Ich weiß nicht, ob es die in Hamburg gibt, aber ich kenne es aus dem Rheinland.
Nee, gibt's nicht, habe ich schon.
Aber das ist doch so ein Männerding. Ich will es einfach selber. Ich will diesen Fleischwolf drehen sehen und dann will ich wie dieses geile Rinder... Aber dann
geh doch direkt einen Schritt weiter und kauf eine Kuh.
Warum stoppst du beim Fleischwolf? Das verstehe ich.
Ich habe ja nicht beim Fleischwolf gestoppt. Ich habe mir dann bei Amazon...
Das Bolzenschussgerät bestellt.
...verschiedene Fleischwölfe angeschaut und dann habe ich
mit... Wie teuer ist so ein Fleischwolf, Jochen?
Boah. kommt drauf an, so 80 Euro. Und dann habe ich gedacht, kann ich
heute recht. 80 Euro für einen Fleischwolf, weil du dreimal im Jahr Burger machen willst.
Was hat das denn jetzt für einen Grund? Aber wenn ich mir einen für 10 Euro hole,
ja,
und damit nur dreimal Burger machen kann, weil der dann im Arsch ist, die Rechnung geht ja nun nicht auf. Auf alle Fälle habe ich...
Die halten linear länger, je teurer die sind.
Ich bin auf alle Fälle reingefallen, denn bei Fleischwolf-Kauf es wurde mir direkt eine Küchenmaschine angeboten, die ich kaufen kann.
Und du hast sie gekauft?
Ich habe sie dann gekauft, weil ich gedacht habe...
Mach mal über deinen Vater mit den Pfannen. Du willst Burger machen, suchst nach einem Fleischwolf und kaufst eine Küchenmaschine.
Genau.
Küchenmaschine passt ja noch. Lustiger wäre es, wenn du gesagt hast, ich wollte einen Fleischwolf kaufen. Und ja, jetzt habe ich halt diesen SUV.
Genau.
Kennt ihr das nicht? Wenn ihr Sachen kaufen wollt, dann kauft ihr was ganz anderes, was viel teurer ist. Ich bin reingefallen, glaube ich. Ich habe auf Bestellen gedrückt. Lieferung morgen. Also heute, während wir aufzeichnen. Deshalb bin ich auch so nervös. Ja. Und und dann habe ich hinterher gemerkt, scheiße, du wolltest dir noch einen Fleischwolf kaufen. Jetzt hast du eine Küchenmaschine.
Aber den Fleischwolf hast du gar nicht gekauft.
Da ist ein Fleischwolf dabei.
Ja gut, dann geht's.
Wie teuer war die Küchenmaschine? Du kaufst dir für 200 Euro eine Küchenmaschine, weil du Burger machen willst.
Nee, jetzt kann ich auch Brot machen.
Nice.
Ich habe
und Smoothies.
Okay, sagt euch Thermomix was?
Ja.
Kennst du das, Georg?
Hast du das schon mal von erzählt? Irgendwas Thermomix? Ich hab schon mal gehört, nee, aber ich kenne
das noch gar nicht so lange. Und ich habe jetzt gehört, dass das der geile Scheiß sein soll. Kollege Colin hat mir den empfohlen. Und ich habe gemeint, come on, was ist das überhaupt? Hab geguckt, erstmal kostet dieses Gerät über 1000 Euro. Und dann dachte ich, okay, what the fuck? Was muss eine Maschine in der Küche können, damit sie 1000 Euro rechtfertigt? Und das Ding ist, es kann halt für dich kochen. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber du kannst da einfach verschiedene Ingredienzien oben reinschütten.
Das ist genau das Richtige für dich.
Und dann macht es dir ein Essen da draus.
Ja. In gewisser Weise gilt das auch für einen Suppentopf. Also dieses
Konzept. Du bist immer so negativ, Georg.
Moment.
Geh mal mit der Zeit.
Was das macht. Das fängt ja nicht an zu würzen oder so und bestellt irgendwas nach.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber Colin hat gemeint, beste Anschaffung seines Lebens. Und Colin ist ja schon so ein... sag ich mal, schon ein Gourmet, der ist ja immer auf der Suche nach den besten Leckereien für seinen Gaumen. Mhm. Und wenn er sagt, das ist gut, also für Nahrungs...
Da tut man Weintrauben rein und kriegt Wein raus. Das wäre ein Ding. Kann die das?
Das kann Jesus.
Nee. Der hat Wein aus Wasser gemacht.
Aus Leberwurst.
Ja, ich hab
Jesus
keine Ahnung.
Hat Wein aus Wasser gemacht. Aus Weintrauben machen auch andere Leute Wein. Glaube ich.
Ja, aber nach einem Rezept von Jesus.
Ach so, ja, gut, richtig. Ja. Vielleicht hat dessen Wein auch nach Fisch geschmeckt. Der hat auch irgendwas mit Fisch am Hut gehabt, oder?
Was?
Nicht? Ist er nicht auf dem Wasser gegangen oder war Petrus Fischer? Ich weiß es schon nicht mehr genau. Da kommen wir übrigens gleich noch zu.
Er war doch Zimmermann, oder?
Ja, aber er ist doch auf dem Wasser gegangen, glaube ich. Oder hat an einem See gewohnt. Ich weiß das doch auch nicht mehr. Ich bin da auch nicht so fit drin. Leute,
hat er das nicht geteilt? Ach nee, das war
Moses. Wenn ihr
ja.
Süßen Senf braucht... Ich habe da noch knapp 10 Kilo.
Da
könnt ihr euch abholen. Ihr dürft mit einem Glas vorbeikommen und kriegt süßen Senf von mir.
Irgendwas. Hast du nicht schon mal was erzählt? Irgendwas mit Senf? Oder war das mit
Weiß ich
Suppe?
Nicht. Hab ich?
Wer Senf hat dir das Suppe? Geschickt?
Niemand hat mir das geschickt, aber ich wollte Weißwürste essen und ich hatte keinen süßen Senf. Und ich kaufe ja dann beim Lidl zum Beispiel eine, die haben keinen süßen Senf. Also dachte ich mir, ich könnte ja süßen Senf bestellen. Und dann fand ich raus, dass der 10 Kilo Eimer süßen Senf nur knapp 20 Euro kostet.
Wie viel Eimer? 10 Kilo?
Ich dachte mir, ich brauche zwar möglicherweise jetzt gerade nicht unbedingt 10 Kilo süßen Senf, aber wenn ich geringere Mengen süßen Senf kaufe, dann habe ich ja pro Kilo Senf quasi einen schlechteren Preis. Und dann habe ich versucht, ungefähr auszurechnen, was ich schätze, wie viel Senf ich verbrauchen müsste, damit sich dieser 10 Kilo Eimer rechnet. Das sind circa 14 Gramm pro Tag und Person bei uns im Haushalt.
Auf wie viele Jahre? Über wie viele Jahre?
Über ein Jahr.
Okay.
Es sei denn natürlich, dass es noch Leute gibt, die zufällig gerade verzweifelt auf der Suche nach süßem Senf sind.
Ist das der Händelmeier-Senf?
Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist ein Markensenf.
Also Händelmeier.
Wenn Leute auf der Suche nach süßem Senf sind, kann ich da aushelfen und habe immer noch genug übrig für mich. Mhm. Also für den Fall, dass ihr süßen Senf braucht. dürft gerne mit eurem Senfglas vorbeikommen.
Wie viel Weißwürstchen hast du denn jetzt im Kühlschrank?
Keine.
Okay, das ist doof.
Ja. Ich will halt auch nicht jeden Tag Weißwürste essen.
Aber dein System funktioniert ja dann eigentlich mit allen Sachen, mit allen Lebensmitteln theoretisch.
Ja, aber nicht immer. Es gibt ja oft, dass die Lebensmittel ohnehin in einer Menge verkauft werden, die halt gerade passend ist und nicht so unverhältnismäßig viel teurer, wenn man kleine Mengen kauft oder dort nicht erhältlich, wo du üblicherweise einkaufst. Und es würde sich halt für mich nicht lohnen, irgendwie x Kilometer durch die Gegend zu eiern, nur um dann einmal süßen Senf zu kaufen. Aber jetzt habe ich eine große Menge süßen Senf, sodass ich mir keine Sorgen machen muss darüber, dass mir jemals der süße Senf ausgeht. Könnte nur sein, dass der schlecht wird.
Ich wette, jetzt kannst du nachts ruhiger schlafen. Also das ist ja, schon mal wirklich eine Sache, die wirklich.
Kann ich auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit süßem Senf esse, denke ich mir, war ein guter Kauf.
Ey, das ist meine
Haut. Ja, aber der Kaffee steht die ganze Zeit da schon. Der wird auch gleich kalt.
Etienne. Darf ich meinen Kaffee trinken, wann ich will? Greift er sich einfach meinen Kaffee?
Meiner ist alle.
Ja, okay, das macht Sinn.
Das ist ein Argument.
Alter, ey. Entschuldigung, Georg, wir haben dich unterbrochen.
Ja, nee, ich war gerade mit dem süßen Senf noch beschäftigt, aber das nur für den Fall, dass ihr welchen braucht. Es ist natürlich doof, dass wir drei jetzt nicht Nachbarn sind, sonst hättet ihr einfach zu mir hochkommen oder runter, je nachdem, kommen können und euch dort mit süßem Senf.
Wie lange ist der haltbar?
Hey George, hier wird eine Wohnung frei im Haus.
Bei uns auch.
Ja, aber du musst kommen. Es werden zwei Leute.
Ich weiß nicht, ich glaube, euer Haus ist zu teuer. Und wir sind letztes Jahr erst umgezogen.
Ja, aber die Wohnung ist, also erstens mal ist es überhaupt nicht teuer. Ich glaube, Jochen wohnt for free mehr oder weniger hier drin. Und zweitens.
Du wohnst schon richtig lange da, Jochen, ne? 15 Jahre oder so? Mhm.
Ich weiß, was der Jochen Miete zahlt. Das ist ein Witz. Der zahlt fast die Hälfte von mir und wir haben die gleiche Wohnung. Und die Wohnung da unten ist auch noch ein bisschen kleiner. Hm. Und ist das Souterrain oder ist das Erdgeschoss?
Das ist Souterrain, glaube ich, oder? Nee, ist Erdgeschoss.
Erdgeschoss?
Ja.
Also es ist auf jeden Fall mit nach hinten offen. Also du hättest sogar, du könntest
eine Terrasse.
Sogar einen Garten ohne Sonne.
So einen kleinen Garten für die Hunde. Garten
ohne Sonne, nice. Ja. Aber ich habe doch, also wir haben doch Balkone und wir haben gerade unsere Balkone quasi ein bisschen sommerfest quasi gemacht.
Ja, ich wollte es dir nur sagen, weil dann hätten wir hier das Podcast-Haus.
Das stimmt, dann hätten wir das Podcast-Haus.
Und ich muss sagen, es ist nicht so ganz ohne Hintergedanken, weil ich suche schon lange jemanden, der mich mit süßem Senf versorgt.
Ja, das kann ich verstehen. Geht vielen so.
Wir haben auch süßen Senf.
Ach Leute, ey, es ist wieder soweit. Es ist wieder diese Zeit im Jahr, wo alles irgendwie, ich weiß auch nicht.
Wo man sich über Weihnachtsgeschenke Gedanken macht, meinst du?
Genau, wo man
schon mal. Oh Gott, die seid ja bescheuert, oder? Das macht ihr nicht wirklich Quatsch. Schon, oder?
Nein.
Ich habe noch eine schöne Geschichte aus meiner Nachbarschaft übrigens.
Aha.
Ich kriege ja jetzt mittlerweile häufiger gesagt, dass ich eine komische Nachbarschaft habe. Dem ist aber nicht so. Es ist einfach nur so, dass mir das halt auffällt, wenn Leute sich so benehmen. Zum Teil glaube ich auch, weil ich gesteigert darauf achte, seit wir den Podcast machen, weil ich mir an manchen Stellen denke, wo man normalerweise vielleicht vorbeigehen würde, schaust du doch nochmal nach. Im schlimmsten Fall... gut, wirst du ermordet, aber im zweitschlimmsten Fall hast du wenigstens eine schöne Geschichte, die du im Podcast erzählen kannst. Mhm. So auch vergangenes Wochenende. Mhm. Ich hörte halt schräg gegenüber so ein bisschen Partygeräusche. Da waren so laute Stimmen irgendwie auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und ich dachte wieder nichts dabei, war halt Samstag früher Abend oder Samstagabend halt allgemein. Sprich, da ist irgendjemand, der auf dem Balkon so ein bisschen Party feiert und da quatscht. Mhm. Gehe also mit dem Hund raus und höre dann aber, dass das nicht klingt wie eine Unterhaltung, sondern mehr wie eine einzelne Person, die relativ laut redet. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob es da irgendwie Stress gibt, ob es da einen Streit gibt oder irgendwas in der Art oder ob jemand von seinem Balkon runterbrüllt, weil irgendwer falsch geparkt hat, weiß der Teufel was. Und gehe hin und stelle fest, dass es eine ältere Dame ist, die auf ihrem Balkon sitzt, in so einer bisschen gekrümmten, gebückten Haltung, ohne weiteres Licht, in so einem Halbdunkel, das war weiß ich, halb zehn, kurz vor zehn oder so, und offenbar die Bibel vorliest. Laut,
ah, Moment,
schreiend.
Das hast. Woher weiß ich? Kann es sein, dass du das
getweetet hast?
Daher.
Ich wollte gerade sagen. Ich habe das noch nie vorher mitbekommen, dass sie das gemacht hat. Carla hat nur gelacht, als ich das erzählt habe. Aber ja, das hat sie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, diese Frau dort. Und ich habe mich gefragt, ob die möglicherweise was mit der Kreidefrau zu tun hat, die ja auch sehr religiös ist und Gottes Auftrag hatte, ihr erinnert euch, die Welt von Kippenstummeln zu befreien. Und die andere, die könnte ihre Mutter ungefähr sein, schätze ich vom Alter her. Saß auf ihrem Balkon und hat einfach laut die Bibel in die Straße geschrien. Und das schien niemanden sonst so zu interessieren oder zu stören.
Kein
das
Publikum?
War nicht kurz, das, nein, kein Publikum, kein anderer, der auf dem Balkon gestanden hätte und gesagt hätte,
Amen.
Wird's gehen? Dann habe ich irgendwie eine andere Nachbarin halt gefragt, die auf einem anderen Balkon etwas weiter weg gerade ihre Wäsche aufgehängt hat oder so, ob die Dame das denn öfters macht. Das konnte mir aber die Nachbarin nicht beantworten. Die hat aber auch kaum Deutsch gesprochen. Das war irgendwie, ist aus Korea zugezogen. Und sonst interessierte das keinen und es hat auch keiner die Polizei gerufen oder sonst was. Es ging so eine Stunde mindestens noch ab dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, oder eine halbe Stunde.
Muss man die Polizei rufen, wenn jemand in der Bibel liest?
Nicht, wenn jemand in der Bibel liest, aber wenn er sie in die Straße rausschreit.
Ist das ein Verbrechen?
Es ist Ruhestörung, ja. Egal, was du nachts irgendwie da durch die Gegend schreist. Ja, also abends halt, keine Ahnung, nach 10.
Ich finde das aber auch so ein bisschen scary, ehrlich gesagt.
Ich finde es halt auch, befremdlich ist es doch im Minimum.
Die Bibel ist ja eh schon ein bisschen scary und ich finde Leute, die laut aus der Bibel zitieren, finde ich das ein bisschen gleich suspekt.
Ja, ja. Da folgt direkt irgendwie irgendwas Böses. Ja,
egal welches religiöse Buch jemand von seinem Balkon schreibt.
Vielleicht habe ich auch zu viele Videospiele oder Filme gesehen, also, aber ich habe dann immer das Gefühl, irgendwo öffnet sich gleich ein Pentagramm und es öffnet sich irgendwie so eine Schleuse zur Unterwelt oder sowas.
Richtig, so funktioniert das nämlich meistens.
Wer kennt es nicht? Es ist ja ständig so. Ey Leute, ich spiele mit dem Gedanken, ich sag euch ganz ehrlich, auch wenn ich solche Geschichten höre, ich spiele mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen. Ich bin ein Stadtkind, ich bin geboren mitten in der City in Frankfurt, ich habe in Köln und Düsseldorf gewohnt, jetzt in Hamburg, das sind alles deutsche Großstädte. Ich habe noch nie auf dem Land gelebt. Ich habe natürlich Freunde gehabt, die auf dem Land gelebt haben und kenne das Landleben so natürlich auch, aber natürlich nicht in der Intensität, wie wenn man dort aufgewachsen ist. Und ich spiele jetzt mit dem Gedanken, ins Hamburger Umland zu ziehen.
Auf dem Bauernhof oder ganz alleine in irgendein Haus, weit weg von der Zivilisation?
Ja, schon. Ich habe jetzt mal so nach Häusern geguckt. Mhm. Ja. Habe dann geguckt, wie viel Kohle habe ich oder wie viel Kredit könnte ich kriegen, mit gemessen an meiner Kohle. Und ja, danach kannst du dann gucken, wo du dann ein Haus findest, das du dir leisten könntest. Und das, was ich gefunden habe, ist 270 Kilometer weit weg von Hamburg.
Ja, das kann ja gut und schlecht sein.
In einem Krisengebiet in Tschechien. Aber sehr schönes Haus, so richtig Rotklinker, eigener Garten, komplett befreit von Minen, stand drinne, ja, also zu 80-90% und ich sag mal ein bisschen Spannung, warum nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt
kannst du den Kindern auch immer sagen, spiel mal im Garten. Wenn die
genau, sind. Such mal Minen, sag, wenn du eine hast, ach nee, brauchst du gar nicht. Naja, jedenfalls spiele ich mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen und wollt einfach mal fragen, ihr seid ja beide so Landpomeranzen. Mhm. Vielleicht könnt ihr mir ja mal so sagen, was die Vorteile, Nachteile sind. Mein erster Gedanke war natürlich auf dem Land Clubs und Bitches.
Mhm. Aus dem Alter bist du doch schon raus. Du bist fest im Sattel, du hast Kinder, du brauchst nicht keine Clubs
mehr. Aber du kommst in das Alter vielleicht wieder rein, bald.
Aber ja, eben. Also gerade mit Kindern oder Land, so.
Da wird dann die Harley-Davidson gekauft. Und dann hier so ein Automatenaufsteller-Auto, so ein Mustang oder so?
Also auf so einem Land, glaube ich, ist das Gute, da ist ja noch so Zusammenhalt. Da hilft man sich. Das heißt, wenn man mal süßen Senf braucht, hat der Nachbar sofort den Griff bereit oder einen Spaten. Oder die Feuerwehr kommt vorbei und bringt dir gekühlte Getränke, habe ich auch schon gehört. Das finde ich sehr toll am Land, dass es da auch so Dorffeste gibt. Du bist auch aus Willig, Georg, ne?
Ja.
Da
ja,
hast du doch gelebt. Das ist doch so ähnlich. Das ist doch auch sehr ländlich da.
Genau, da bringt die Feuerwehr, bringt da gekühlte Getränke vorbei. Das ist eigentlich ziemlich üblich in Willig. Also, aber du hast halt so eine ländliche Gegend. Aber weißt du, eines der Dinge, die mich ja daran reizt, so grundsätzlich wieder in eine ländliche Gegend zu ziehen, ist ja irgendwo zu sein, wo man eine schöne Aussicht hat. Ne?
Was verstehst du? Also so über ein Feld zum Beispiel?
Oder ja, so. Oder keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen so Wald, irgendwas Natur, ja? Mhm. Und dann kommen wir zu etwas, was mir neulich aufgefallen ist. Also ich meine, ich habe hier auch also auf jeden Fall schönere Aussicht als in der letzten Wohnung. Da habe ich irgendwie nur auf so eine Wand geguckt aus meinem Fenster raus. Aber jetzt habe ich hier so ein paar Bäumchen und so einen Park, in dessen Richtung man gucken kann und so. Pass auf. Und dann ist mir aufgefallen, mit der heutigen modernen Technik bräuchte man ja nicht zwingend selbst eine schöne Aussicht.
Ein Greenscreen.
Ja, quasi. Man könnte sich doch auch irgendwie so Monitore und so sind ja auch nicht mehr so teuer oder Fernseher. Man könnte sich doch so ein hochqualitatives Webcam-Bild auf so einen Monitor legen, der dann quasi wie so ein Fenster ist.
Ja, aber das ist doch nicht das Gleiche.
Und nicht, das ist nicht das Gleiche, aber das ist schon entspannend. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Live-Webcam gefunden von den Färöern, von Lervik. Mhm. Und da guckst du auf so ein Stück Fjord mit Wolken und so.
Also Moment mal,
Georg. Das sieht echt schick aus.
Das heißt, du hast jetzt bewusst danach gesucht, nach Webcams
die mit dir... so Landschafts-Webcams.
Das heißt,
und bin auf den Färöern gelandet.
Das heißt, du willst eigentlich auch aufs Land?
Oder ich persönlich würde sehr gerne irgendwo in der Natur, auf dem Land, also solange die Internet haben.
Ja, wohnst du nicht in Wandsbek? Das ist doch schon Land.
Quasi, genau.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen so wie das Kaminfeuer auf DVD. Das ist so.
Nee, aber nicht, das ist ja nicht DVD, sondern es ist ja live. Also was da passiert, wenn du jetzt in Lervik ständest und ich würde sagen, geh mal zu dem Kuhzaun oben am Hang.
Ach so, ich verstehe, mal, ja, klar.
Könnte ich dich ja winken sehen. Mhm. Das ist mir jetzt schon wichtig. Das ist halt auch ein Unterschied zu einem Foto davon aufhängen. Hochqualitative Webcams, Leute, ich sag's euch, das wird die Zukunft. Virtuelle Fenster.
Es ist nicht so dumm. Gerade wenn ich jetzt mal überlege, ich war ja in Japan und vielleicht habe ich das schon erwähnt, eine der vielen Städte, die ich besucht habe. Und da wohnen die ja wirklich eng aufeinander und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein Zukunftsding ist, dass du machst den Vorhang auf. Ist das nicht sogar bei Das fünfte Element oder so? Es gibt irgendeinen Science-Fiction-Film, wo die den Vorhang aufmachen bei und
Alien
da ist dann so
ein... auch irgendwie Alien 2 oder der zweite Teil von Alien, das ist ja auch nicht in ihrem Raumschiff und hat so einen Blick auf irgendwie so einen Wald oder so.
Es gibt es ganz oft und auch hier diese berühmte Star Trek Holodeck-Geschichten, wo irgendwie Picard beim Angeln ist und so und dann kommt Riker rein und sagt, ey, die Klingonen sind da! Und Picard sagt, oh, dann drücke ich mal kurz den Knopf. Und dann ist er plötzlich nicht mehr beim Angeln, sondern auf der Brücke so.
Ist das, ist das so ein Altersding, was uns jetzt gerade heimsucht?
Star Trek?
Nein, dass wir das Gefühl haben, wir müssten hier ausbrechen aus der Stadt und in die Einsamkeit, in die Einöde.
Ich fand schon immer auf dem Land wohnen toll. Ich konnte mir das halt nur war das beruflich halt immer so, dass ich irgendwo in der Stadt wohnen musste quasi.
Also bei mir ist es schon so, dass natürlich das mit den Kindern zusammenhängt. Ich will eigentlich.
Kannst du weggeben.
Ja, also ist auch nicht so einfach. Die kommen ja immer wieder zurück. Die wissen, kennen ja mittlerweile. Ab einem gewissen Alter kennen die den Weg. Das ist ja.
Naja, du musst halt umziehen dann. Was kriegst du hin? Schickst du die 3 Wochen in so ein Camp oder so? Dann
kommen sie zurück.
Dann kommen sie zurück, klingeln.
Ich könnte mir den Etienne auch sehr gut in so einem Garten vorstellen. Beim Unkraut jäten oder beim Kohlrabi großziehen, Rhabarber.
Würdest du sowas machen, Jochen? Wäre das so dein Ding?
Ja, unbedingt. So, ich habe davon keinen Plan, aber ich will das einfach machen. Nee. Selber, ich will so eine Kartoffel. Ich will eine Kartoffel ziehen und dann will ich die selber in meine super Küchenmaschine reinraspeln. Da habe ich nämlich auch ein Pommes-Dingsbums gekauft dafür. Pommes-Schneider.
Aber du bist ja auch, du kochst ja auch zum Beispiel gerne und so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber was ich zum Beispiel total, also den Gedanken daran, so eine total romantische Verklärung habe, ist eine eigene Garage mit so einer Werkzeugwand, wo die schon so vorgezeichnet ist, wisst ihr? So, wenn du die Zange wegnimmst, dann siehst du noch die Umrisse von der Zange da und dann hast du da irgendwas zum Rumschrauben. So,
was denn zum Beispiel?
Ja, weiß ich nicht.
Was willst du denn rumschrauben?
Irgendwas baust du dann da,
Du hast doch keine Ahnung von Rumschrauben.
Was? Laber doch nicht. Natürlich, ich kann doch voll irgendwas bauen.
Was denn? Was hast du zuletzt gebaut?
Jochen, du bist ja auch kein Gärtner und siehst dich in deinem Traum im Garten.
Danke, Georg.
Ja, okay.
Ja, außerdem, es geht ja erstmal darum, man kann ja dann, zum Beispiel, habe ich heute meinen Roller, meine Vespa, in die Werkstatt gebracht, weil ich eben noch das Leben eines Großstädters lebe. Aber der romantische Gedanke wäre...
In der Großstadt schraubt niemand an seiner Vespa.
Doch, aber der romantische Gedanke wäre halt, ich habe dort diesen Raum und mit allen Sachen, die ich brauche und dann schraube ich da so ein bisschen dran rum. So.
Die Vespa hättest du repariert.
Ja, warum denn nicht? Ich habe schon die Zündkerze gewechselt.
Wie gehst du denn davor?
Ich habe die fucking Zündkerze von meiner Vespa alleine gewechselt.
Eine Zündkerze?
Ja. Hast du schon gemacht?
Das ist doch nicht Vespa reparieren. Das ist Zündkerze wechseln.
Wisst ihr, was dabei das Problem ist?
Nein.
Dass du wahrscheinlich, genau wie ich, einfach, selbst wenn du die Möglichkeit hättest, dadurch noch immer kein Interesse daran so richtig entwickelt hast. Also Woran? Es ist halt... Ja, also an Sachen rumschrauben und so. Das wirklich so regelmäßig gerne zu tun und nicht sich dazu zu zwingen, weil die Vespa vielleicht gerade kaputt ist und es gemacht werden muss.
Ja, aber das und ist einfach, weil man dieses entschleunigte Leben nicht lebt.
Aber wenn das wäre aber so ein Ding für die Zukunft, wenn man so Gedanken von Leuten beeinflussen könnte, dass man so Präferenzen austauscht, zum Beispiel, dass man das faul auf der Couch liegen, ein Bier trinken und Fußball gucken austauscht gegen dasselbe Interesse an einer Vespa rumzuschrauben oder an einer anderen Karre.
Aber das ist natürlich also, jetzt schon sehr vermessen. Aber
wie geil wäre das doch? Du, anstatt nach Hause zu kommen und dir zu denken, boah, jetzt erstmal auf die Couch flitzen und ein Bier aufmachen, würdest du dir denken, jetzt nach Hause kommen, sofort in die Garage und an der Karre rumschrauben.
Ja.
Das würde ich gerne haben.
Das habe ich mit Videospielen.
Ja, zum Beispiel, Games sind genau so ein Ding. Das Interesse, was wir für Games haben, umgemünzt in irgendwas Konstruktives. So.
Aber, auch mit Sex?
Aber ich glaube, weiß ich nicht, sag du es uns.
Jetzt wüsste es gerne.
Aber weißt du, das ist halt, ich glaube, wenn du halt den Raum dafür hast, also zum Beispiel, mein Zimmer ist zum Zocken perfektioniert.
Ja.
Es hat den perfekten Fernseher, es hat das perfekte Spiel, es hat die perfekte
Karte. Aber durch den Raum alleine kommt das Interesse noch nicht.
Nein, aber es fällt dann eben leichter, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das Interesse könnte schon sein, wenn ich jetzt eine Garage hätte, wo die Vespa in der Mitte steht und alle Werkzeuge sind da, könnte ich mir schon vorstellen.
Und dann kommt Jochen vorbei und ihr schraubt zusammen an dem Oldtimer.
Aber jetzt mal ohne Quatsch.
So ein bisschen wie Tony Stark auch, ne?
Exakt, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte sagen, wie Tony Stark an Iron Man basteln. Ich dachte, wenn ich das sage, dann guckt ihr mich alle wieder an. Aber es ist exakt mein Gedanke.
Jetzt mal ohne Quatsch, aber diese Gedanken, Eddie, ich bin da, genau die Gedanken habe ich auch gehabt. Mit dieser Werkbank. Ich habe mir tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen unter eine Werkbank rausgesucht. Ja. Für 110 Euro mit... Oh, das ist geil. Und es gibt noch so eine ganz alte Hobelbank, die ist dann irgendwie 2,80 Meter lang für 150 oder so. Die können wir zusammen nochmal angucken. Da kann man alles drauflegen, Werkzeuge und was einspannen auch. Das sind
wo willst du das denn machen?
Na, wenn wir aufs Land ziehen.
Ach so, wir zusammen. Ich will doch weg von dir.
Aber ich teile tatsächlich Eddies Drang nach irgendwas reparieren und schrauben.
Hey, das Ding ist einfach, ich bin seit fast 19 Jahren, arbeite ich im oder mit dem Medium Fernsehen im weitesten Sinne und das ist so ein, ich weiß nicht, Leute, die diesen so einen ähnlichen Job machen, die können es vielleicht auch nachvollziehen, aber man will dann vielleicht auch mal irgendwie was Handfestes machen. Man will mal was, weiß nicht, ich beneide so Leute, die was bauen oder was backen. Oder
Richtung Betriebstechnik. Ja.
Ich habe neulich extra einen YouTube-Channel mir rausgesucht mit so Do-It-Yourself-Sachen, also so Bastelzeugs halt. Einziges Problem war, dass in dem Video die eigentlich nur irgendwie mit einer Heißklebepistole Barbie-Zeug gebaut haben. Aber ansonsten war das ein total spannender Do-It-Yourself-Channel.
Kriegen wir die Midlife-Krise gerade? Leute, sind wir in der Midlife-Krise?
Ich schon, aber schon seit 15 Jahren. Ich habe sie einfach Krise genannt.
Ist das der Beginn, dass man sich hier einschließt?
Wir sind weit über die Mitte hinaus.
Ja, bei mir auch, aber ich war auch schon vor 15 Jahren über die Mitte.
Ich dachte, das geht so bei 50 erst los, dass die Männer dann die Krise
haben. Nee, das kommt eigentlich schon, das ist weit gefasst, oder? Midlife Crisis.
Ich würde sagen, es hängt damit zusammen, was die Lebenserwartung ist.
Mhm. Ja, aber das ist ja nicht die arithmetische Mittelkrise.
Jetzt kommt der wieder, jetzt habe ich ihn wieder getriggert. Georg, kannst du einfach mal dein Rechenzentrum ausstellen für anderthalb Stunden? Alles, was man macht, wird bei dir durch so ein Barcode.
Okay, mache ich. Dann lass mich die Geschichte von meinem PTSD erzählen.
Muss ausrechnen, prozentuale Wahrscheinlichkeit dieser Aussage.
Ich erzähle euch meine PTSD-Geschichte
jetzt. Was ist PTSD? Posttraumatische
Belastungsstörung. Also das wäre dann nicht... SD, aber im Englischen wäre es PTSD. Egal. Also
warum hast du immer so komische Geschichten?
Weiß ich nicht. Ich war beim Lidl.
Dein scheiß Lidl!
Warte doch mal. Hör doch mal zu. Du wirst das nachvollziehen können. Hatte meine Einkäufe und wie ich nun mal immer so bin, sage ich beim Bezahlen halt nee, Zettel brauche ich nicht. Leichtfertig, ne?
Mhm. Oh, oh.
Will rausgehen. Und der Alarm geht los. Das ist mir noch nie passiert, aber dieser scheiß Alarm geht los. Und dann stehe ich erstmal da und gucke und wundere mich halt. Und dann gucken dich die Leute auch erstmal direkt an, als wärst du Osama Bin Laden, ne? Wenn du da stehst und dieser scheiß Alarm losgeht. Und von den üblichen, ich wohne seit irgendwie 7 Jahren oder so, wohne ich in dieser Wohnung und gehe zu diesem Lidl. Und normalerweise sind da natürlich auch Leute da, die da seit langer Zeit arbeiten. Aber natürlich diesmal nicht. An der Kasse sitzen nur irgendwelche Gesichter, die ich noch nicht kenne. Und einer von ihnen sagt, bleiben Sie bitte stehen.
Oh, oh.
Bleiben stehen. Und dann kommt er halt an und guckt halt, was diesen Alarm auslöst. Und es war irgendwie eine Flasche Eierlikör oder so, glaube ich.
Irgendwas der Eierlikör.
Zeigen Sie mal Ihren Zettel.
Und nee, er hat mich nicht gefragt. Er meinte zuerst, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Ich so, nee, keine Ahnung, ich habe ja nur meine Einkäufe drin. Und dann hat er sich das halt angeguckt, was diesen Alarm auslöst, hat mich aber nicht nach dem Kassenzettel oder so gefragt, den ich ja auch nicht gehabt hätte. Da wäre ich ja aufgeflogen an der Stelle. Und stellt fest, dass es irgendwie diese Dings, die Eierlikörflasche ist, tut die wieder rein und sagt, können durchgehen. Und da habe ich mich gefragt, was genau hat er jetzt geprüft? Also ich meine, er hat ja nicht herausgefunden, ob ich rechtmäßiger Besitzer dieser Flaschen bin oder nicht.
Gute Frage.
Ich einfach damit durchgelassen. Hätte ich die geklaut gehabt, wäre ich damit durchgekommen. Mhm. Aber vielleicht hat er das auch in meiner Reaktion gemerkt, dass ich so gelassen war.
Das war meine Vermutung, dass er eine Reaktion
nicht wäre.
Ja.
Das Problem an der Sache ist nur, dass ich seitdem nicht mehr durch diesen Ausgang gehen kann, ohne skeptisch diesen Rahmen da, durch den man da geht, den Alarm auslöst, zu gucken und immer denke, ich mache immer so einen kurzen Schritt Pause davor, bevor ich da durchgehe.
Ach mittlerweile. Gott,
ja, weil du Angst vor sowas hier hast.
Weil ich denke, dass das...
Hey. Geht das wieder aus? Wie lange geht dieser Sound, Jochen?
Nicht nochmal draufdrücken.
Ich dachte, das ist 2 Sekunden. Alter, es tut mir leid, Leute. Ich wollte auch mal so eine Taste drücken. Und da steht Polizeisirene. Ich wusste nicht, dass die eine Minute geht.
Ich habe noch was für dich.
1990 war das lustig.
Entschuldigung, Georg.
Ihr seid so Kackspasten. Da erzähle ich euch von traumatischen Ereignissen und ihr macht euch darüber lustig. Ja, pass auf. Jedenfalls bin ich jetzt einer von, wenn ich meinen Samstagseinkaufswagen Einkauf mache, dann habe ich so ein Ziehwägelchen. Ja. Kennt ihr die?
ein Ziehwägelchen.
Ja, das hat so zwei Räder, so zwei Rollen, da kannst du halt deine
Einkaufs. Ach ja, klar, sowas. Ja, so ein, ja, ein Ziehwägelchen.
Das ist so ein Spießerwagen.
Ja, sowas habe ich auch.
Das ist ein richtiger Spießerwagen.
Ich muss nicht 40 Kilogramm Zeug tragen Wagen. Das
ist super gut, ja.
Ja, die auch. Sind auch gut, ja, aber das, ja.
Ultra praktisch. Aber den habe ich mich jetzt nicht mehr getraut mitzunehmen, weil da sind vorher schon so Schilder, so nehmen Sie Ihren Wagen nicht mit und Taschen bitte abstellen und so. Und jetzt musste ich halt diesen, erstmalig, sonst habe ich den immer irgendwie an den Einkaufswagen gehängt und bin damit rein. Und selbst darüber fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich ja die Regeln des Ladens nicht befolge. Mhm. Also musste ich mir eine extra hier, so eine Münze, Einkaufswagenmünzen besorgen, damit ich mein Ziehwägelchen ordnungsgemäß abschließen kann.
Georg.
Am Eingang vom Lidl. Ja, du lachst.
Du kannst doch das Ziehwägelchen mit in den Wagen nehmen.
Alle lachen gerade, die das hier hören.
Du bist auch nicht hier von der GSG 9 gestoppt worden am Ausgang vom Lidl. Wegen Eierlikör.
Aber ich glaube, so ein Wagen kann man, das können die doch nicht verbieten, dass du so einen Wagen mitnimmst.
Ja, vermutlich schon, ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht geht es auch nur darum, dass man da nicht seine Einkäufe reinpacken soll, wie dem auch ist. Aber jedenfalls nehme ich den jetzt nicht mehr mit, das traue ich mich nicht mehr.
Bei unserem
ich habe lange Zeit auf der Überholspur gelebt und bin immer mit Wagen nach reingegangen. Aber das ist jetzt vorbei.
Bei unserem Edeka ist lustigerweise immer nur irgendwie von, weiß ich nicht, 16 bis 20 Uhr oder so Security Guard. Und das ist so ein richtiger Stiernacken. Der steht dann da so am Ausgang und man fühlt ich sich sofort
nie gesehen.
Nicht hier unser bei der Arbeit.
Ach so.
Und man fühlt sich sofort schuldig. Der hat auch so einen Clip im Ohr, der sieht wirklich aus wie weiß ich nicht vom Secret Service und jedes Mal, wenn ich da so reingehe, gucke ich kurz zu ihm und er guckt mich immer an. So nach dem Motto, ja, du bist auf meiner Watchlist und dann denke ich immer so, ich habe Angst, was falsch zu machen. Dabei kannst du ja im Supermarkt gar nicht so viel falsch machen. Solange du innerhalb des Supermarkts bist, kann ich ja alles nehmen.
Ja.
Theoretisch in den Korb stellen, den Korb einfach da stehen lassen. Also es ist ja, solange ich nichts durch die Absperrung nehme, ist ja alles legal, mehr oder weniger. Und trotzdem fühle ich mich sofort schuldig, wenn der da steht.
Ja, verstehe ich.
Und irgendwie, und weiß ich nicht. Und neulich stand ich an der Kasse und dann war da so ein älterer Herr, der kannte den wohl, weil der wahrscheinlich auch öfter da einkaufen geht. Und dann haben die sich so total nett unterhalten. Und ich habe es so ein bisschen, weil ich an der nächsten Kasse war, wo er auch stand. Und dann habe ich den so reden hören. Und der war total eloquent und freundlich. Und es hat, in meinem Kopf hat der so Hände hoch, ich schieße, du Arschloch! So habe ich also ich in meinem Kopf gehabt und dann war er so, ah, Herr Müller, na, wieder Birnen gekauft. Ja, Grüße an die Gemahlin, so, ne? Und manchmal hat man so ein Bild von jemandem im Kopf und die Realität ist halt einfach echt komplett anders. Habe ich das erzählt, dass ich neulich einen mehr oder weniger verbotenen U-Turn gemacht habe und mich eine Fußgängerin angeschnauzt hat und ich so sauer war, dass ich aus dem offenen Fenster zurückgebrüllt habe?
Moment, ich fasse das zusammen. Du hast was Verbotenes gemacht, jemand anders beschwert sich über dein asoziales Verhalten und du reagierst...
Da ist er wieder. Ich könnte schon wieder kotzen. Also, erstens mal, lass mich die Situation... Alle, lass mich doch erstmal die Situation erklären. Zweitens, belaste ich mich doch schon selbst. Ich sag doch schon selber, ich habe etwas Halblegales gemacht. Da musst du ja nicht noch drauf rumreiten, Jochen.
Ja, ich höre zu.
Okay, folgende Situation. Ich fahre im Auto mit gesamter Familie. Zwei Kinder hinten, Frau auf Beifahrersitz. Es sind 40 Grad im Schatten. Ich schwitze mir den Ast ab. Fahre irgendwo hin halt. Und es war ein Straßenfest in Hamburg und ich wollte zum Straßenfest und habe einen Parkplatz gesucht und ich suche und suche und suche und ich finde keinen Parkplatz und dadurch, dass das Straßenfest war, waren auch sämtliche Straßen abgesperrt und es gab komische Umleitungen, die sonst nicht da sind. Jedenfalls will ich rechts in so eine kleine Straße reinfahren, um einen Parkplatz zu suchen. Plötzlich ist da eine Sackgasse wegen diesem scheiß fucking Straßenfest. Vor mir haben aber vier Autos den gleichen Fehler gemacht, weil die auch gedacht haben, ich fahre in diese kleine Straße rein, gucke nach einem Parkplatz und die sind mir jetzt quasi auf dieser sehr engen Straße so entgegengekommen und es gab keinen richtigen Wendehammer. Es gab aber noch eine kleine Straße, die abging von dieser Straße, allerdings eine Einbahnstraße.
Oh, oh, oh.
Aber ich sag mal, 2 Meter rein in die Einbahnstraße, die auch nicht sehr hoch frequentiert ist, sondern eine ganz kleine Straße, war eine Einfahrt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist mega schlau, Etienne. Du fährst 2 Meter in diese Einbahnstraße mit der Schnauze dann in diese Einfahrt rein, kannst dann drehen. So, war ein super Gedanke und hätte die gesamte Situation entschärft, weil alle dadurch leicht drehen konnten in diesem mehr oder weniger nicht vorhandenen Wendehammer. So, und dann fahre ich da so rein und ich bin noch nicht einen halben Meter drin, eine Fußgängerin, die ich noch vorher nett wie ich bin, über die Straße gelassen habe mit ihrem Macker. Und dann schreit sie, das ist eine Einbahnstraße! Und in dem Moment, ich wäre unscheiß, ich wäre fast explodiert. Ich bin Vollspeed in diese Einbahnstraße, in diese Einfahrt dann gefahren und hab rausgebrüllt, ich will nur drehen! Woraufhin der Mann von ihr stehen geblieben ist und schon böse Blicke geworfen hat, ein Kind von mir angefangen hat zu heulen. Das andere Kind.
Warum, direkt, warum hast du geheult?
Weil es sich so erschreckt hat. Also. Das andere Kind völlig kreidebleich mich angeguckt hat, meine Frau mich kreidebleich angeguckt hat, sofort die Frau in Schutz genommen hat, woraufhin ich noch saurer wurde, weil sie sagt, die wollte ich doch vielleicht nur hinweisen, dass das, na, also die wollte ich doch nur warnen. Da habe ich gesagt, klang das wie eine Warnung, es klang wie ein Vorwurf! Und dann war ich schon so auf 180 und bin rückwärts aus dieser Einfahrt dann wieder raus, weil ich drehen wollte, hab aber nicht mitgekriegt, dass weil die Straße halt so klein ist, bin ich aus Versehen in einen relativ hohen Bordstein, der nach hinten war, klong, woraufhin es Ratsch gemacht hat, hinten an meinem Auto und ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich auch noch die ganze Stoßstange von mir zerfetzt. Ich wäre fast explodiert und it's not my proudest Fab. Und ich war so sauer auf die ganze Welt, inklusive meiner Familie, dass ich gesagt habe, so, wir fahren jetzt nach Hause und nicht mehr zum Straßenfest. Habe ich gesagt, die Wahrheit ist, ich habe noch einen Parkplatz gesucht, habe aber keinen gefunden und dann wirklich aufgegeben. Aber ich war so sauer, die Stimmung war sowas von am Arsch, von einem netten Familientrip zum Straßenfest. Und wer war schuld? Ich war meiner Meinung nach das Opfer. Versteht ihr das?
Ja. Das ist ganz überraschend.
Absolut.
Ja, aber es muss doch jemand verstehen. Ich wollte einen tollen Familienausflug. Ich wollte einen Parkplatz suchen, damit alles bequem haben. Ich wollte drehen, damit die anderen Autos nicht komplizierte Wendemanöver machen wollen. Ich wollte eigentlich, habe ich immer nur die besten Intentionen und alle sind sauer auf mich
am Ende. Und danach reifte bei dir die Überlegung, aufs Land zu ziehen, weil die Stadt eigentlich scheiße ist. Stimmt's?
Danach habe ich erstmal Falling Down nochmal geguckt.
Ich wollte gerade auch sagen Falling Down. Das klingt bei dir immer so, als wärst du 10 Sekunden vor Falling Down.
Es ist auch fucking...
Was passiert da in dir?
Kennst du nicht Michael Douglas, Mädchen, den Film?
Doch, ich kenne den Film. Was passiert so in dir, wenn du da im Auto sitzt mit deiner Familie, das Fenster runter kurbelst und jemanden anschreist? Das muss ja ein...
Die hat zuerst geschrien.
Aber du schreist dann ja auch.
Ja,
was passiert ich verteidige in dir? Mich. Beschreib mal dieses Gefühl.
Ich denke mir, mein Gefühl sagt mir... Ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Mir würde das im Leben nicht einfallen, dass ich über die Straße gehe, hinter mir ein Auto in die Einbahnstraße geht und ich würde dem Auto hinterherrufen, Einbahnstraße!
Deiner Frau würde es, glaube ich, im Leben nicht einfallen, dann das Fenster runter.
Das Fenster war schon unten!
Und dann die Frau anzukacken. Eddie, das ist sehr schön, deine Geschichten, ich liebe sie.
Ich habe wirklich gedacht, dass der Typ von ihr auch noch kommen mir auf die Fresse haut. Oder es versucht, weil ich hätte natürlich vor, das Fenster hoch.
Stell dir mal vor, die Situation. Was hättest du dann gemacht, Etienne? Dann wie wär's?
Kannst du mal aufhören mit dieser Psychoanalysen-Scheiße?
Ja.
Ernsthaft, diese Sprachen. Wie fühlt sich das
du an? Du hast deine Stimme gerade drauf, Jochen, da möchte ich zuschlagen.
Ohne Scheiß, ey. Wie fühlt sich das
an? Ihr habt doch alle Probleme, Leute. Lass die anderen
Alter,
doch.
Alter, das sagt der Typ, der sich den Fleischwolf kaufen will und für 300 Euro irgendwelche Küchenmaschinen kauft.
Hat schon geklingelt eigentlich. Ich habe nämlich unten an der Tür einen Zettel gehängt, dass der DHL-Bote heute bitte unbedingt klingeln soll, weil es ein wichtiges Paket ist. Habe ich echt ein Schild unten hingehängt.
Was kriegst du denn für Pakete, die nicht wichtig sind?
Ja, das Paket will ich nur haben. Darum ging es mir.
Ach so, okay. Das verstehe ich.
Ja, jedenfalls... egal. Das sind so Sachen, die passieren ja auf dem Land nicht. Das wollte ich eigentlich nicht sagen.
Das Problem ist, wenn dir das auf dem Land passiert, dann bist du total hin. Da kennt dich jeder und dann redet keiner mehr mit dir.
Ey, habt ihr diese Story mitgekriegt mit Bushido? Der ja, also ihr wisst ja, dass Bushido und Arafat, sagt euch der Name Arafat was?
Ja.
Arafat Abu Chaka?
Ach so, ja.
Von diesem Mafia-Clan.
Ja,
genau. Und er hat ja mit Bushido jahrelang zusammengearbeitet, war ja so ein bisschen der Bodyguard oder was weiß ich, der Gangster, der ihm den Rücken frei hält, was weiß ich. So, und dann haben die sich ja irgendwie jetzt verstritten, weil Bushido nach all den Jahren gesagt hat, er will das nicht mehr. Und aber dann natürlich der Clan gesagt hat, ja Moment, aber so leicht kommst du hier nicht raus. Und dann ist er jetzt zur Polizei gegangen, der Bushido. Und hat ja seitdem Polizeischutz. Was natürlich für einen krassen Gangster-Rapper, der die ganze Zeit gesagt hat, wen er alles fickt, der jetzt aber von der Polizei geschützt werden muss, damit er selber nicht gefickt wird, ein bisschen komisch ist. Jedenfalls war es aber ja so, dass die beiden, glaube ich, ich korrigiert es in den Comments, wenn ich es ein bisschen falsch wiedergebe, steckt nicht hundertprozentig in der Materie, aber die beiden, also dieser Clan-Boss und Bushido hatten ja zusammen ein Grundstück oder beide jeweils Villen.
Auf dem Land
nebeneinander, mehr oder weniger. Und da kam es jetzt dazu, dass Bushido mit seiner, und dass die jetzt irgendwie im Rechtsstreit sind, wer wann da sein muss, weil der darf sich nicht auf eine gewisse Nähe dem Bushido nähern. Und dann kam Bushido mit den ganzen Polizisten dahin und so weiter. Und das Krasse ist, das ist, glaube ich, in Kleinmachnow oder so heißt es, bei Berlin, ist wohl so ein Villenviertel. Mhm. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, du bist irgendwie erfolgreicher Anwalt oder Zahnarzt oder was weiß ich, wer auch immer scheiße reich ist, um sich eine Villa in Kleinmachnow, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, kauft. Und du hast da dir das gekauft und abgespart, dein Traumhäuschen, alles ist geil. Und plötzlich zieht der Abu Chaka Clan und Bushido neben dir ein und kauft sich die halbe Gegend.
Nicht so geil. Dann würde ich die aber, wenn sobald ein Apfel rüberwächst, würde ich die aber mal sowas von ankacken.
Genau, da würdest du sagen.
Das ist über meine Grenze.
Richtig.
Ja,
mach mal ganz schnell hier weg, du.
Genau. Ja, aber ist doch interessant, dass selbst Gangster-Rapper irgendwann aufs Land ziehen wollen, weil sie von der Stadt die Schnauze voll haben.
Die sind doch alle irgendwie gleich. Alle.
Eigentlich sind wir alle ein bisschen Gangster.
Ja. Versteckst du dich auch vor irgendwelchen Clans?
Na, das Ding ist, ich verstecke mich nicht vor Clans, sondern ich kann es jetzt sagen, ich war ja auch jahrelang sozusagen, kennt ihr die Kommando Spezialkräfte, KSK? Kennt ihr die?
KSK, die Künstlersozialkasse, meinst du? Oder die GSG?
Nee, die KSK.
Oder meinst du das SEK?
Nee, KSK. Siehst du, dass du sie nicht kennst?
KSK? Was ist denn KSK?
Kommando Spezialkräfte, habe ich ja gerade gesagt. Google it.
Okay.
Es gibt einen Grund, warum du sie nicht kennst. Das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen wie die Man in Black.
Ach so, das...
ihr?
War eine private?
Nee, ist nicht privat. Ist schon von der Bundeswehr. Ich war halt einer der, bei der KSK gibt es auch noch diverse Units. Mhm. Siehst du, hast du das gehört gerade?
Das war deine Uhr, die vibriert hat.
Ja, das ist mein Handy. Wenn ich zu oft das Codewort KSK sage. Jedenfalls war ich bei so einer Sondereinheit der KSK. Ja, ja. Das ist die eigentlich im Dunkeln bleibt. Und deshalb musste ich auch so oft umziehen.
Ach so.
Ja. Mhm. Jetzt kann ich sagen, weil mein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, bin ich ablösefrei.
Also man kann dich kaufen.
Man kann mich kaufen. Es ist dir ja vielleicht schon aufgefallen, dass ich äußerlich wirke wie ein normaler Mensch, aber natürlich Reflexe habe und
wie eine Katze.
Wie eine Katze und eine Kampfmaschine bin. Ist dir so nicht aufgefallen?
Ja. Da hilft nur noch die Frage des Rätsels, glaube ich, jetzt.
Nee, ich muss nicht erstmal, ich wollte das letzte Mal, oder ich habe angekündigt, dass ich die Porsche-Geschichte noch weiter erzählen wollte.
Die Porsche-Geschichte.
Ja, ist unser Porsche jetzt.
Richtig, nee, es ist nicht unser Porsche. Bei dem Porsche, bei dem die Scheinwerfer fehlten und wo so ein rechteckiges Stück rausgeschnitten war aus der Stoßstange. Mhm. Und da wollte ich zunächst mal einen herzlichen Dank an unsere Patrons sagen, denn ich habe auf Etiennes Hinweis hin, nachdem ich ein Foto des Porsche gemacht hatte, sagte er, poste das doch mal auf der Patreon-Seite. Und das habe ich gemacht. Mhm. Und da gab es einige Hinweise darauf, warum zum Beispiel das Stück aus der Stoßstange geschnitten sein könnte. Und da ist irgendwie die Lichtsteuerung oder so hinter, bis hin zu der recht simplen. Durch den Schnitt in die Stoßstange kriegt man die Motorhaube auf. Und muss man halt auf.
Warte
und
kurz, Jochen reißt gerade alles ab, weil es geklingelt hat.
Vermutlich. Ich hör das.
Was ist das für ein Geräusch?
Was machst du da?
Warum? Du hast dein Mikrofon mitgeschliffen.
Oh, Entschuldigung.
Alter. Oh Gott.
Entschuldigung.
Das
meine Küchenmaschine. Bist du durch, Jochen?
Okay, wir haben gerade 800.000 Zuhörer verloren für alle Zeit.
Das können wir rausschneiden.
Zur Hölle.
Die Küchenmaschine ist gekommen.
Also.
Also nochmal, die haben was festgestellt?
Genau, also ich habe halt ein Bild dort gepostet, weil du sagtest, poste das mal auf der Patreon-Seite. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Wir geben eigentlich so wenig zurück an diejenigen von euch. Und nochmal herzlichen Dank, die uns bei Patreon unterstützen. So Kleinkram kann man da ja mal posten. Das habe ich gemacht. Und daraufhin gab es einige Antworten von Leuten, die sich überlegt haben, warum da so ein Stück aus der Stoßstange rausgeschnitten ist. Die am wahrscheinlichsten halte ich, dass das genutzt wurde, um die Motorhaube aufzubekommen. Und ich habe versucht, die fühlt sich so an, als wäre die nicht komplett geschlossen, aber so, wenn man die Motorhaube zumacht, aber nicht komplett runterdrückt, ja? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Dass ja, genau.
Ein, zwei Zentimeter Spiel sind, aber sie ist nicht komplett zu. Also es ist gut möglich, dass das der Grund war, warum dieses Ding rausgeschnitten ist. Und dann schrieb aber Dennis hat mehrere Kommentare dazu geschrieben, hat einen Artikel rausgesucht, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass aus Porsche die Scheinwerfer geklaut werden, weil, und jetzt haltet euch fest, die Scheinwerfer in der Hanfzucht genutzt werden.
What?
Und dann habe ich mehrere Artikel dazu gefunden, die genau dasselbe sagen, dass halt irgendwelche Porsche-Scheinwerfer geklaut werden für die Drogenaufzucht.
Aber warum ausgerechnet die?
Weil die eine besonders tolle Lichtausbeute. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist, aber vielleicht ist es auch nur ein Mythos. Vielleicht sitzen die ganzen Kiffer da und denken sich, geil, jetzt klaue ich immer auch mal einen Porsche auf und klaue da die Lampen raus. Irre, oder?
Ja, so sprechen Kiffer.
Da steckt eine Drogengeschichte dahinter.
Das ist eine Imitation von einem Kiffer. Jetzt komm ich hier,
Porsche. Aber wir vermuten, ich habe ja neulich von meinem Nachbarn von Johannes erzählt, der im dritten Stock wohnt und auch ein Zuhörer unseres Podcasts ist, der das auch mitbekommen hat und dem der Wagen vorher auch schon aufgefallen ist. Und seine Vermutung ist, dass der Besitzer des Wagens verstorben ist. Und die These, warum er das aufstellt, ist, weil in der Mittelkonsole des Wagens ein Schlüssel liegt oder ein Schlüsselbund oder so liegt. Und er sagte, wer würde denn über ein Jahr lang, denn seit über einem Jahr, glaube ich, ist mittlerweile TÜV oder Dings-Anmeldung abgelaufen, wer würde denn so lange einen Schlüssel nicht brauchen? Das ist im Moment unsere Arbeitshypothese.
Auf dem Land wäre das nicht passiert.
Bitte?
Auf dem Land wäre das nicht passiert. Da hätte man sofort gewusst, wem der Wagen gehört.
Ja, natürlich. Da hättest du vermutlich sofort gewusst, wem der Wagen gehört. Das stimmt.
Aber was ist denn, also ich meine, dass jedem, wenn der gestorben ist, muss es doch Angehörige geben, die wissen, dass der ein Auto gefahren ist.
Steht.
Oder nicht? Also würde ich.
Ich weiß es nicht.
Würde ich jetzt mal, da würde doch irgendjemand sagen, was ist eigentlich mit seinem Porsche?
Alleine mit seinem Porsche, die Familie ist in Usbekistan oder L.A.
Ja,
und okay. Keiner kriegt das mit.
Also wenn Jochen sterben würde, das Erste, was ich seine Frau fragen würde, wäre, Nadine, was macht ihr mit dem 60-Zoll-Monitor? Ja. Mit dem Fernseher. Also es ist ja ganz normal, dass man danach irgendwie fragt, oder nicht?
Und danach sagt man, ach ja, okay, herzliches Beileid, aber was macht ihr mit dem Fernseher?
Genau, und was ist...
Den Käfer möchtest du nicht?
Was habe ich mit dem Käfer?
Du wolltest doch basteln.
Naja,
umschrauben.
Naja, bei einem Käfer? Naja, ich weiß nicht, ein Käfer? Nee.
Das könnte dein erstes Stück sein, dein erstes...
Ist, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert. Ich fange erstmal mit der Vespa, mit dem Vespa-Schrauben an.
Ach ja.
Nee.
Die Frage ist doch hier rein rechtlich, ne? Jetzt haben wir den schon so lange beobachtet, liebe Leute. Wann ist denn unser Zeitpunkt...
Wann gehört er uns?
Wann der uns gehört? Also...
Ja, spätestens nach einem Jahr, oder?
Können wir da einen Zettel dranhängen? Gefunden unser? Von Podcast ohne richtigen Namen?
Ja. Ja, wie ist das denn, wenn man was findet und abgibt? Mhm. Zum Beispiel beim Fundbüro. Und das in einer gewissen Zeit nicht abgeholt wird, darf man es doch behalten, oder? Ist das nicht so?
Aber ist es dann nicht so bis zu jedem Wert so, oder?
Das weiß ich eben nicht. Aber Auto könntest du nicht sagen, du hast einen Porsche gefunden?
Da rufe ich mal bei Lenzen an.
Mich wundert, dass der halt immer noch nicht abgeschleppt ist, weil der ist jetzt wohl offenbar seit über einem Jahr da abgelaufen. Und normalerweise hast du auch an den Karren immer in 0, nichts so einen orangenen Aufkleber drauf und 3 Wochen später werden die abgeschleppt.
Eigentlich schon, ja.
Das ist doch super, das machen wir doch, Georg. Was? Klär das mal. Wir wollen den doch in unseren Besitz haben.
Jetzt mal ganz ehrlich, so schließt sich nämlich der Kreis. Du kriegst den Porsche, schenkst ihn mir. Ich nehme ihn in mein neues Haus.
Aha. Machst ihn wieder flott?
Mach ihn wieder flott und behalte ihn.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, das ist doch eine Win-Win-Situation. Du hast das Rätsel, du hast den Porsche weg von der Straße und du hast das Rätsel gelöst.
Ich will
ihn
gar nicht weg haben von der Straße. Na,
aber du willst schon auch, dass der Porsche wieder den Straßenverkehr.
Ein Auto für unsere Patreons. Du machst den wieder fit.
Jeder Patreon kriegt einen Teil von
Porsche. Du machst den fit und dann verlosen wir den an unsere Patreons. Okay. Blöde Idee.
Da ist nur noch das kleine Problem zu klären, ob der uns gehört, weil wir den zuerst gesehen haben.
Aber ich brauche die Lampen.
Aber ich habe mich das neulich...
Die sind doch nicht mehr drin.
Ich habe mich neulich gefragt, es gibt hier in Hamburg am Schulterblatt, gibt es so ein Grundstück, da das ist wie so ein, es ist nicht wie ein Parkplatz, es ist ein Parkplatz für so Leihwagen, Cambio, irgendwas, bla. Gegenüber von der Bar Rossi, wo früher die Bar Rossi war, vielleicht wisst ihr das da,
ja,
in der Kreuzung.
Ja, da ist ein neuer Laden drin. Ne?
Genau, und da ist jetzt aber, da ist ja so gegenüber ist so ein Parkplatz, ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich mega das krasse Grundstück. Also besser, wahrscheinlich ein teureres, geileres Grundstück kannst du fast in ganz Hamburg nicht kriegen. Und da ist eigentlich fast nichts, außer wie gesagt diesem Parkplatz, wo so ab und zu so ein paar Cambio Carsharing-Autos stehen, die wahrscheinlich auch kein Schwein benutzt. Jedenfalls habe ich mir überlegt, wem gehört dieses Grundstück? Und warum baut der da nicht irgendwas Krasses hin? Von mir aus Eigentumswohnungen, Hotel, eine Bar, eine Disco, ein Club, ein Supermarkt, was auch immer. So, und dann kam mir die Idee, dass jeder denkt, dass dieses Grundstück irgendjemandem gehört. Vielleicht gehört es niemandem. Vielleicht musst du einfach nur hingehen zum...
Deinen Porsche draufstellen?
Nein, du musst zum Bauamt gehen und sagen, wem gehört das Grundstück? Ich hätte das gerne. Ich trage mich da jetzt einfach ein und dann gehört dir das. Und ich weiß, es klingt banal, aber vielleicht... Aber sowas macht ja keiner.
Du machst das jetzt und berichtest uns in der nächsten Episode, wie es war.
Ich würde zumindest mal den Antrieb starten, zu gucken, wem das gehört. Wie findet man denn raus, wem ein Grundstück gehört?
Das wird im Grundbuch eingetragen.
In welchem?
Im Grundbuch.
Was ist das Grundbuch?
Das Grundbuch, da werden alle Grundbesitzer von Grund und Boden eingetragen.
Da muss ich die Adresse eingeben?
Ja, das wird, glaube ich, in Katastern und in Grundflächen
eingetragen. Was?
Ja, jedes Grundstück, auch da, wo wir wohnen, hat ja eine gewisse Fläche. Und das ist alles irgendwo im Grundbuchamt einsehbar, wem das gehört.
Öffentlich einsehbar?
Ich glaube, ja. Musst du zum Grundbuchamt gehen und eine Einsicht beantragen.
Es gibt ein Grundbuchamt?
Ja.
Ja, aber genau, dann mache ich das.
Ja.
Ich weiß genauso viel wie du, Etienne, aber das Wort Grundbuch und Grundbuchamt habe ich auch schon mal gehört.
Okay, aber ich nicht. Aber dann ist ja wurscht. Dann gehe ich.
Dass du ein Grundbuchamt hat, weiß ich nicht. Aber es gibt ein Amt, was für die Grundbucheinträge zuständig
ist. Fakt ist, ich kann irgendwo hingehen und mir Auskunft darüber geben lassen, wem das Grundstück gehört.
Ich meine, das müsste öffentlich sein.
Und jetzt stell dir mal vor.
Oder kann das nur ein Rechtsanwalt? Ich weiß nicht, aber es...
Jetzt stell dir mal vor, das ist so ein älterer Herr. oder eine ältere Dame, die in ihrem Schaukelstuhl in völligem Reichtum, der gehört halb Hamburg. Und die freut sich, dass da so ein junger, dynamischer Typ kommt. Und endlich mal einer fragt, was ist da eigentlich los? Und dann sagt die mir, und dann sagt sie zu mir, Herr Gade,
endlich sind Sie da.
Sie sind der Erste in 80 Jahren, der nach diesem Grundstück fragt. Ich sag Ihnen was. Hier ist der Schlüssel, es gehört jetzt Ihnen.
Schlüssel für ein Grundstück?
Ja.
Ein ja, Schlüssel, wo willst du den reinstecken?
Ein symbolischer Schlüssel.
Ach so.
Und eine Urkunde halt. So, und dann
Schlüsselurkunde.
Und dann gehört auch mir die Kreuzung.
Aber du wolltest fucking doch aufs Land.
Ja, das finanziere ich dadurch gegen. Ach, okay. Pass auf. Und mir gehört die Kreuzung am Schulterblatt. Leute, das ist der Times Square von Hamburg.
Dann sitzt du da am Fenster. Ey, sind die in der Heimatstraße mal runtergefahren? Ne? Genau das passiert nämlich.
1990 war das lustig. Und damit kommen wir jetzt zum Quiz, Georg.
Rätsel.
Ich bin mal gespannt, wie schnell ihr das löst. Ich glaube, das ist schnell lösbar. Mhm. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand bewahrt Schauspielerin Kate Winslet in ihrem Badezimmer auf?
Ich fange an.
Nee. Doch, gut, fang an.
Kate Winslet habe ich doch letztens, ah nee, das war eine andere. Hat die nicht gerade diese neue Serie? Nee.
Hauptsache, du willst anfangen und du weißt überhaupt nicht, was du sagen
ist das,
willst.
Nein, ist das die Operierte? Die mit,
Alter, Vater.
Oh Gott, Alter.
Du wolltest anfangen.
Ich fange an und du
bist. Warte, ich bin doch nicht fertig, ich habe noch keine Frage gestellt.
Handelt es sich dabei um ein Prop oder ein Gegenstand aus einem ihrer Filme?
Nein.
Bittet mich.
Bitte, Jochen, stell deine Frage.
Kate Winslet, das ist nicht zufällig die Schauspielerin, die gerade eine neue Serie bei Netflix gestartet
Nein.
hat, oder? Ich meine, dann wollte es andersrum stellen, damit ich ein Ja bekomme. Nein, ich
Idiot. Keine Ahnung. Woher soll ich wissen, also, ob
alleine, dass du erstmal rausfinden musst, wer Kate Winslet ist, ist schon mal so egal. Also, es ist kein Gegenstand aus einem ihrer Filme. Ist es ein Gegenstand, den man in die Hand nehmen kann?
Ja.
Das sind so belanglose Fragen.
Ist jeden ein, Gegenstand ist kannst es ein du in großer nehmen, Gegenstand?
Geht so.
Also.
Ich bin noch dran.
Also du fragst nach einem.
Ja, ich versuche erstmal rauszufinden, um welchen Gegenstand. Das ist ja die Frage.
Aber du fragst nach einem Gegenstand, den man, ob man den. Der ist im Badezimmer und du fragst, ob man den auf, in die Hand nehmen
du
kann.
Du kannst doch fragen, ja, was du willst. Du kannst gleich wieder fragen, wer Kate Winslet ist, während ich mich um die eigentliche Frage stelle. Ich hasse diese Tasten. Also. Kannst du die Frage nochmal stellen?
Nein!
Welchen außergewöhnlichen Gegenstand hat Kate Winslet zu Hause?
Im Badezimmer.
Im Badezimmer. Ach, im Badezimmer. Ja. Okay. Handelt es sich.
Ach, im Badezimmer. Ist dir jetzt aufgefallen, dass es im Badezimmer ist? Hast du nicht eben selber gesagt, im Badezimmer?
Nein,
ich sag da nicht.
Handelt es sich um einen Gegenstand, der normalerweise, also in irgendeiner anderen Variante, normalerweise aber auf jeden Fall nicht im Badezimmer anzufinden ist?
Deswegen ungewöhnlicher Gegenstand, ja, richtig.
Es könnte
für
sein,
ein Badezimmer ungewöhnlich.
Für ein Badezimmer ungewöhnlich.
Ja, zum Beispiel ein Fleischwolf wäre im Badezimmer ungewöhnlich, ist aber an sich kein ungewöhnlicher Gegenstand.
Richtig, ne? Deshalb frage ich. Also,
ist für im Badezimmer ungewöhnlich.
Also
ist
ja.
Ist aber auch so kein so gewöhnlicher Gegenstand.
Also nein. Okay, Jochen, Mann.
Ist es ein
Gegenstand? Hast du rausgefunden, wer Kate Winslet ist, Jochen?
Das ist doch die von dem Titanic, ne?
Ja,
das genau. Das ist Leonardo DiCaprio. 1990 war das lustig. Ja,
tatsächlich, da kam der raus, glaube ich.
Ne, 98.
Ist das ein Gegenstand, der normalerweise draußen verwendet wird?
Nein.
Jetzt hast du es doch, Eddie.
Ist es ein Kunstgegenstand im weitesten Sinne?
Im weitesten Sinne?
Nein.
Im weitesten Sinne ja.
Handelt es sich um einen Teppich?
Nein. Was, Moment, warum wäre im Badezimmer ein Teppich ungewöhnlich?
Ja, weil ich hätte ja dann noch gesagt, das wäre vielleicht ein besonderer Teppich.
Ein fliegender Teppich.
Ach so, okay, ja, verstehe. Ein fliegender Teppich. Irgendwie.
Ist dieser Gegenstand für Ihre Körperpflege wichtig?
Nein.
Ich mache einen guten Hinweis nach dem anderen.
Aber es war nicht gut. Die Frage war nicht gut. Wie viele Gegenstände kennst du, die für die Körperpflege wichtig sind, die ungewöhnlich im Bad wären?
Das ist eine sehr gute Frage, Georg.
Aber egal.
Naja, also. Also wenn du so fragst.
Also wenn du so, das ist halt schon der Raum, der für die Körperpflege gedacht ist.
Also ist schon, wenn du so fragst, hast du natürlich recht, ja.
Ist es ein elektrischer Gegenstand?
Nee.
Und mit elektrisch meine ich ein elektronischer Gegenstand. Wo ist der Unterschied zwischen elektrisch und elektronisch?
Ich hätte es austauschbar verwendet, elektrisch und elektronisch.
Okay.
Also, benutzt sie diesen Gegenstand jeden Morgen?
Ich glaube nicht, nee.
Ich ernte nur Neins.
Ungewöhnlicher Gegenstand im Bad. Hat es was damit zu tun, dass sie Kate Winslet ist? Oder ist es, wäre es eigentlich egal, es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können?
Es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können, ja.
Okay. Shit. Dann hilft uns das ja gar nichts. Dass sie
aber es hätte, sagen wir so, es hätte eine andere Schauspielerin sein können, aber nicht jede beliebige andere Schauspielerin.
Du bist aber heute sehr nett mit deinen Tipps, Georg.
Ja.
Es hätte eine andere sein können. Hätte es eine. Okay, ist es ein Gegenstand, den sie geschenkt bekommen hat?
Im weitesten Sinne ja.
Es ist ein Oscar.
Ja.
Ha!
Sie befahrt einen Oscar.
Herzlichen Glückwunsch.
Bist du fertig?
Ich bin eigentlich, eigentlich möchte ich dich hassen und dich anschreien. Aber diese Blöße gebe ich mir nicht. Ich gratuliere dir zu diesem Punkt. Den hast du dir verdient. Aber Georg hat am Anfang ja gesagt, es wird einfach. Er hat gesagt, es wird einfach.
Warum hast du es denn nicht geschafft?
Also sie hat den Oscar, sie bewahrt dort den Oscar, auf den sie 2009 als beste weibliche Hauptdarstellerin für The Reader gewonnen hat, damit ihre Gäste vor dem Spiegel Oscar-Reden üben können. Das erzählte sie im Rahmen eines 2015 veröffentlichten Interviews. Laut Kate Winslet erkennt sie, dass ihre Freunde nach dem Toilettengang eine Oscar-Rede gehalten haben daran, dass sie nach dem Spülen ungewöhnlich lange auf dem Klo bleiben und es dann freudestrahlend verlassen.
Alter,
ihre Aussage nach. Es gibt auch andere Gründe, warum Leute lange auf dem Klo bleiben und das Freudestrahlen verlassen. Aber
Etienne hat den deutschen Fernsehpreis auf dem Klo.
Damit die Leute ihre Dankesrede üben können.
Georg, eine Frage. Wo bitte findest du solche Rätsel?
Ach, das irgendwie so überall mal.
Nee, nicht verraten. Also der will doch dann nur schon mal auf die Seiten gehen und schon mal vorarbeiten.
Also es gibt halt so diverse Twitter-Accounts und so weiter, die halt so nutzloses Wissen halt durch die Gegend tweeten. Und dann gibt's halt, manchmal komme ich zufällig drauf, wenn ich halt irgendwie, zum Beispiel habe ich neulich bei bestimmten Filmen und Schauspielern, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, gibt's halt IMDb-Seiten mit so
Trivia.
Ne? Und so verhindert man das. Manchmal stehen die Sachen auf Wikipedia-Seiten zu bestimmten Personen. Und auf Reddit häufig. Also es gibt nicht so eine Quelle, wo man das alles findet.
Wie bist du auf Oscar gekommen, Etienne?
Weil ich mega schlau bin, Jochen. 1990 war das lustig.
Ja, es ist doch wirklich auf Jochen.
Mann, ey. Nee, jetzt Jochen. Also, dann sind wir ja jetzt bei unserer Kategorie Ich und Wir. Und ihr gebt Serientipps. Ich habe oder ein paar Netflix-Tipps. Warum nicht?
Ich dachte, wir lesen jetzt Patreon.
Machen wir auch gleich. Aber ich habe ich habe einen guten Stand-up gesehen auf Netflix. Und zwar von
der, mit dem, der dein Foto gesehen hatte.
Hä? Der mein Foto gesehen?
Das hast du letztes
die letzte
Mal
Geschichte.
Ach, die? Nein. Der ist, den habe ich tatsächlich gesucht auf Netflix, ob der was ist, aber der ist nicht auf Netflix. Nee, Joe Coy heißt der. Ist ein Filipino, der hat auch schon, das ist glaube ich sein zweites Netflix-Special. Das erste war so ganz okay, Hit and Miss, und das zweite ist sehr viel besser. Und gerade die zweite Hälfte musste ich sehr lachen, habe ich gestern beim Zocken parallel gehört. Und Joe Coy kann man sich angucken, wenn man auf Stand-Up steht, weil er eine Routine hat oder ein Bit, das geht relativ lang, darüber, dass er einen sehr kleinen Penis hat und dass sein Sohn in die Pubertät kommt und feststellt, dass er auch einen kleinen Penis hat, und er sagt, well, that's the family dick. Und ja, ich kann jetzt nicht Jokes, will ich auch nicht vorwegnehmen, aber es ist sehr lustig, weil man hört selten jemanden so über sein kleines Gemächt reden. Und das fand ich mal was Neues. Das hat mir gut gefallen, auch weil ich mich natürlich sehr damit identifizieren kann.
Du kannst aber was für den nächsten Podcast vorbereiten über deinen...
Meinen kleinen Penis?
Ja, also was Lustiges.
Ein Lied. Ein kleines Lied.
Was, habe ich jetzt die passende Taste dafür?
Wollte ich nur mal empfehlen. Also Joe Coy kann man sich auf jeden Fall angucken. Habt ihr noch Serientipps? Guckt ihr gerade irgendwas?
Gerade ist die zweite Staffel von Dark rausgekommen, ne? Hast du die schon gesehen?
Nee, ich habe die erste noch nicht mal zu Ende geguckt, weil mich das zu sehr gelangt.
Kennst du Confession Tapes?
Nö, was ist das?
Confession Tapes ist so eine quasi Doku-Serie, oder es ist eine Doku-Serie von Leuten, die halt irgendwann im Laufe von einer Polizeibefragung halt etwas zugegeben haben. Mhm. Es waren nicht mal immer auch Polizeibefragungen, also irgendwann irgendwo was vermeintlich zugegeben haben, es aber eigentlich höchst zweifelhaft ist, ob sie das wirklich getan haben, was sie dazugegeben haben, die aber nichtsdestotrotz halt meistens langjährig im Knast sitzen.
Diese Making a Murderer-mäßig.
So in die Richtung geht das, genau. Mhm. So ein bisschen wie Making a Murderer. Und das sind halt immer, pro Folge ist das ein einzelner Fall, wo halt die Geschichte erzählt wird und was halt an Faktenlage bekannt ist und inwiefern halt diese Eingeständnisse halt höchst zweifelhaft sind. Das ist mega interessant.
Also auch auf Netflix oder was?
So ja, auf Netflix.
Und es gibt auch immer einen Ermittler da, der das dem nachgeht oder so? Oder immer ein anderer natürlich?
Lass mich lügen. Ich glaube, es gibt nicht jetzt einen einzelnen Ermittler, der dem nachgeht, sondern es ist halt so aus dem Off halt kommentiert und die Infos halt zu diesem Fall halt genannt. Aber es sind natürlich die Grundidee der Geschichte ist halt, höchst zweifelhafte Fälle zu nehmen. Von daher muss man halt sagen, werden sie auch so dargestellt, dass man Grund zum Zweifeln hat.
Und anhand der Aussage des Verurteilten rekonstruiert man nochmal diese Fälle und so?
Ja, nicht nur das, auch anhand der anderen bekannten Fakten. Es gibt da zum Beispiel einen Fall von so zwei. Hast du gesehen?
Mhm. Die ganze Zeit. Und ist er das? Und ist er das? Und ist das? Ja, kenne ich.
Ja, jetzt fällt es mir wieder ein.
Es gibt halt so einen Fall von zwei Jungs, deren irgendwie die Familie von dem einen wird irgendwie umgebracht oder so. Und den versuchen sie halt die ganze Zeit quasi anzuhängen, dass sie an diesem Verbrechen schuldig sind, bis zu dem Punkt, wo sich irgendwelche Polizisten als keine Ahnung was, Mafia oder sonst was ausgeben, die beiden kontaktieren, mit denen eine Freundschaft aufbauen und in Wahrheit ist das halt eine lang angelegte Überwachung und dann so tun, als hätten sie Informationen, die beiden so sehr des Mordes belasten würde, die sie aber verschwinden lassen könnten. Das alles in ihrer Verkleidung, also die Polizisten, die so tun, als wären sie Mafiosi oder irgendwie organisierte Verbrecher, tun so, als hätten sie Informationen über die Polizei und würden die verschwinden lassen können, wenn die Jungs denn zugeben würden, dass sie schuldig sind. Und die haben natürlich Schiss, weil sie sagen, keine Ahnung, was die Polizei hat, aber mein Gott, warum nicht? Und dann heißt es plötzlich, Maske runter, haha, ihr habt zugegeben, dass ihr es wart, ab in den Knast. Also es ist eine sehr, sehr, sehr interessante Serie.
Das ist, deshalb soll man sich niemals selbst belasten, niemals ohne Anwalt. Ja. Übrigens.
Da gibt es auch ein gutes YouTube-Video zu, wo ein amerikanischer Anwalt genau zu dem Thema, habe ich davon schon erzählt, im Podcast, im Stream habe ich es, glaube ich, mal gemacht. Wo der irgendwie 45 Minuten lang referiert, warum man niemals mit der Polizei reden sollte, selbst wenn man nichts zu verbergen hat.
Das ist, das hat uns, ich habe ja mal 2 Semester Jura studiert und hat unser Strafrechtsprofessor hat das auch gesagt und hat das auch mit einer ganz lustigen Anekdote relativ klar gemacht. Die erzähle ich ein andermal, weil dazu habe ich keine Zeit. Ich muss nämlich gleich meine Wespe abholen vom Laden. Übrigens, ich wollte nur ganz kurz sagen, Willy Tanner ist gestorben.
Von Alf.
Max Wright, der Schauspieler von Willy Tanner ist.
Von dem habe ich nur irgendwie so eine Crack-Eskapade mitbekommen vor einigen Jahren.
Ja, da gab es so Gerüchte, dass er irgendwie...
Fotos, nicht Gerüchte, Fotos gab es von ihm.
Ja, nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich vom Crack, oder? Ich meine, das war so eine Urban Legend und dann hat sich rausgestellt, das war gar nicht so. Aber
keine Ahnung. Also den letzte Stand, den ich kannte, sah halt sehr glaubwürdig aus, aber egal. Der ist tot.
Erst krank, dann Crack. Steht hier als Überschrift. Willy Tanner. Ja. Der harte Absturz. Ja, vielleicht war das doch wahr. Irgendwas war, aber es war, nach dem Erfolg kam für Wright der Absturz. Medien berichteten von Crack-Konsum. Ein Video soll zeigen, wie er die hochgefällige Droge raucht. Später Sex mit einem Obdachlosen hat. Diese habe er sogar bezahlt. Zweimal wurde er betrunken. Aber irgendwie habe ich mal gelesen, dass das gar nicht stimmt. Ist aber auch egal, weil der wie gesagt, ist jetzt gestorben, da muss man auch nicht noch irgendwie Dreck aus der Vergangenheit von jemandem rauswühlen. Ist auf jeden Fall schade, weil ich glaube, unser eins, unsere Generation
ich hab's geliebt.
Ist mit Alf, also wirklich Alf, ich hatte alle Hörspiele, habe alle Folgen geholt, ich hatte eine Alf-Uhr an der Wand, ich war riesen Alf-Fan und es ist irgendwie schon traurig, finde ich.
Finde ich auch.
Ja. Das, um das Ganze mal hier auf einer etwas traurigeren, emotionaleren Note enden zu lassen. Aber wir haben
wir haben ja noch
eure Fragen bei Patreon. Ja. Und mea culpa, ich habe immer noch nicht einen neuen Thread aufgemacht, aber ist ja auch egal, wir haben immer noch schön viele Fragen im Mai-Thread. Wir haben Juni schon fast durch.
Fast um, genau.
Ist echt ein bisschen, ja, gut. Ich nehme es auf meine Kappe, aber das ist zum Beispiel eine schöne Frage von Böde, der fragt, wenn euer Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler würde dich spielen und wie lautet der Titel?
Morgan Freeman, es war so schön.
Dich spielt Morgan Freeman.
Ja gut, das passt jetzt vielleicht das eine oder andere nicht zusammen. Aber ich habe schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Und warum ja, denn mein Lieblingsleben nicht von meinem Lieblingsschauspieler verfilmen zu lassen?
Wie dein Lieblingsleben?
Und, man hat ja nur eins, glaube ich.
Also wenn ich eure Rollen vergeben dürfte, würde ich sagen auf jeden Fall, also Georg Jason Statham, bei mir wäre es Ryan Gosling.
Oh Gott!
Und ich würde sagen...
Er ist sehr bescheiden, der Etienne.
Bruno Ganz. Oder der würde den... Mehr, oder? Hä? Götz Alsmann. Götz Alsmann würde... Was denn?
Nee, man kann ja ablehnen.
Nee, kann man nicht.
Doch.
Ich gebe den einfach den Part, ich produziere den Film und kann es gar nichts gegen machen.
Christian Ulm könnte mir das
auch sagen. Christian Ulm könnte dich spielen. Christian Ulm ist 20 Jahre jünger als du.
Was hat das denn jetzt damit zu tun? Es geht ja nur um die Charakteristika. Er ist
20 Jahre jünger, oder?
Doch. Er mindestens.
Glaube ich aber nicht. Wie alt Christian Ulm ist.
Der ist halt 10 Jahre jünger.
Du hast ja 75 geboren.
Also 5 Jahre jünger nur. Siehst du, passt doch schon.
Naja. Okay, dann kriegst du Christian Ulm und wir kriegen beide Actionstars. Und der Film heißt 6 Augen für ein Halleluja. Keine Ahnung, weil wir zu dritt drin vorkommen.
Ach so, verstehe, okay.
Ach, für alle drei in einem Film? Ach so,
für einen Film? Ich hätte gedacht, jeder könnte sich seinen eigenen Film ausdenken.
Ach so, nee, ich dachte schon einen Film über uns drei.
Ach so, okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden.
Ich habe sie auch einfach so interpretiert, also das heißt nicht, dass sie so gemeint ist. Okay. Aber
nächste Frage.
Moin ihr drei, kurz vorab, super Podcast, ich bin jetzt in der Folge 31 und freue mich auf die nächste. Zu meiner Frage, wenn ihr einen von euch ersetzen müsstet, aus welchen Gründen auch immer, wen würdet ihr, damit es mit dem geilen Porn weitergeht, mit ins Boot nehmen? Das ist eine
gemeine Frage. Also wen möchtest du rausschmeißen?
Die Frage war doch, wen wir mit ins Boot nehmen, nicht wen wir rausschmeißen.
Achso, noch ergänzen oder einen austauschen?
Wen würdet ihr ersetzen? Aus welchen Gründen auch immer. Wen würdet ihr, damit es mit geilen Porn weitergeht, mit ins... Na gut, man kann es...
Ich finde, die Frage ist interessant, wen man ersetzen möchte durch einen anderen. Das ist so gemein. Georg, fang mal an.
Nein, ich ersetze hier niemanden.
Wir können uns ja jemanden wünschen, den wir gerne einfach... Falls mal jemand krank ausfällt, wer würde denn dann...
Vom Trecker überfahren wird.
Ja. Wer würde denn dann...
Ich glaube, den gibt es gar nicht.
Ich möchte Thorsten Sträter haben.
Der hat schon einen Podcast.
Macht nichts.
Auch so einen erfolgreichen?
Ja, dann nehme ich Hannes Bender. So, jetzt kommst du.
Ich möchte keinen hier reinlassen in unserem Podcast. Warum keine Frau eigentlich mal?
Kannst du ja sagen, warum sagst du nicht einfach eine?
Mir fällt gerade keiner ein. Ich überlege gerade.
Das ist der nice Jochen, ne? Super. Aber erstmal so schön, warum denn keine Frau und selber, mir fällt keine ein.
Kate Winslet.
Nee. Was muss die Frau haben, damit sie hier reinpasst? Also gut aussehen?
An uns haben wir jetzt auch keine so hohen Anforderungen gestellt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich uns so angucke, muss sie gar nichts können. Einfach. Noch nicht mal gerade Sätze formulieren.
Die Chemie muss stimmen.
Nein, auch nicht. Ja, Anke Engelke würde ich mich freuen.
Sehr
Wobei,
gut.
Die würde uns, glaube ich, einfach in Grund und Boden labern, oder? Ja, was denn?
Also ersetzt sie dich.
Ja, Anke Engelke ersetzt mich. Damit kann ich leben.
Haben wir noch eine?
Hättet ihr nicht mal Bock zu dritt WoW Classic zu streamen? Haben wir tatsächlich lustigerweise vor der Aufzeichnung noch kurz drüber gequatscht. Bock auf jeden Fall. Das Problem ist einfach die Zeit. Und ich hatte auch überlegt, schon World of Warcraft auf dem Sender zu machen. Mit zum Beispiel Florentin, der ja auch mega der World of Warcraft-Fan ist. Aber das Problem ist halt einfach, zwei Stunden alle oder vier Stunden jede Woche World of Warcraft ist halt Quatsch. Das müsste dann jeden Tag fünf, sechs Stunden oder so sein und das ist einfach unrealistisch. Deshalb ist das ist halt das Dumme an. So geil World of Warcraft ist, aber es ist so ein ganz oder gar nicht Spiel. Es ist nicht so ein, ja, mal ein bisschen Spiel, finde ich.
Ja.
Deshalb ist es erstmal unrealistisch. Vielleicht werde ich es mir mal zum Anfang angucken, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann drauf hängen bleibe. Eigentlich habe ich keine Frage, fragt hier Tobi Maymay. Aber ich habe ja für bezahlt. Also formuliere ich mal einfach meinen Kochtipp als Frage. Habt ihr schon mal Olivenreis gegessen? Eine Tasse Reis ganz normal kochen und dann 150 Gramm schwarz-grün Oliven kleinschneiden und untermischen. Am besten die mit Stein, weil besserer Geschmack. Ist ziemlich geil, hatte ich zu Königsberger Klopsen gegessen.
Guter Tipp, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ich mag Oliven und ich mag Reis. Die Steine kann man ja rausnehmen vorher.
Und jetzt noch die letzte Frage von Bart. Der fragt, hallo ihr Brillenträger. Ich höre immer sehr gerne euren Podcast unterwegs oder auch zu Hause auf der Couch. Danke für die erheiternden Momente. Nun meine kleine Frage. Wie geht ihr mit Kritik, konstruktive als auch beleidigende, mit eurer Community und im privaten Umfeld um? PS, ich halte Eddie nicht für einen Schläger. Man muss auch mal für sich einstehen. Ab und zu ist schon okay, wenn man... lieber Bart, wie du mich vielleicht auch hier in diesem Podcast schon kennengelernt hast, kann ich persönlich sehr gut mit Kritik umgehen. Gerade im Straßenverkehr bin ich sozusagen dankbar für konstruktive Vorschläge, wie ich mein Fahrverhalten aktiv
verbessern kann.
Ich freue mich immer, wenn Leute kommen und mich kritisieren. Ich würde sagen, es ist eine meiner Stärken, auf konstruktive Kritik konstruktiv einzugehen. Wie seht ihr das?
Da hast du absolut Unrecht.
Gut.
Dich muss man nur...
Nicht mich, dich. Ach so. Die Frage geht dann so alle.
Ach so.
Ich habe meine Frage beantwortet. Beantworte du bitte deine.
Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen. Ich höre... Also, nee, ich weiß gar nicht, wie ich mit Kritik umgehen kann.
Weil noch nie welche
weil ich noch nie Kritik bekommen habe, tatsächlich. Oder sehr wenig.
Allein von mir in diesem Podcast 100 Mal. Aber tatsächlich.
Und wie bin ich damit umgegangen?
Du ignorierst es.
Ja, dann weißt du ja Bescheid. Du Arschloch.
Ich hasse diese Tasten.
Das warst du.
Georg, willst du auch noch was dazu sagen?
Ich muss gerade darüber überlegen. Also,
du bist ja ein sehr emotionaler Mensch.
Genau, sehr emotional. Ich finde halt, dass es immer ein großes Problem gibt, dass Leute nicht konstruktiv sein wollen oder können, sondern eine Kritik in vielen Fällen unmittelbar abwertend oder angreifend ist und so. Und das finde ich halt schwierig. Also das finde ich halt schwierig, mich mit so einer Art von Kritik dann auseinanderzusetzen. Wenn es konstruktiv ist tatsächlich, dann besteht ja grundsätzlich kein Problem. Und dann geht es halt nur darum, stimme ich mit dem überein, was jemand sagt. Nur weil jemand etwas kritisiert, heißt ja nicht, dass er recht hat. Ne?
Ja.
Also, ich bin dem grundsätzlich gegenüber offen, aber ich finde, es ist sehr wichtig, welche Form man wählt bei der Kritik.
Ich finde übrigens, ich höre ja zum Einschlafen immer deinen BMZ-Kotzcast.
Genau.
Und ich meine, ich kenne dich ja auch schon lange, aber ich bin auch immer wieder erstaunt, weil die Leute fragen dich ja alle möglichen Sachen.
ja, mittlerweile.
Also wirklich zu allen Themen des Lebens. Und ich mag es, wie sachlich du immer bleibst. Also nicht, dass mich das überrascht, weil ich kenne dich ja, wie gesagt, aber es ist trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wenn da so Themen sind, wo ich dann, wenn ich die Frage höre, schon auf 180 bin und du aber so total sachlich, da gab es, glaube ich, eine Frage zum Thema Frauenfußball und ich wäre sofort in so eine Lästerschiene abgedriftet.
Ich bin auch kein Riesenfan davon.
Ne? Ja, das also hast du ja auch gesagt, ne? aber du hast es auf so eine schöne, sachliche und geerdete Art und Weise formuliert, dass ich so ein bisschen neidisch war, weil ich gedacht habe, fuck, wie macht der das? Wie kann der das so präzise auf den Punkt bringen, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten und wieder alles zu emotionalisieren?
Ach, ich trete auch ständig in Fettnäpfe. Ich kriege auch immer wieder die entsprechenden, nicht ganz so viele wie du, aber ich kriege auch gelegentlich die entsprechenden Kommentare ab, wenn ich in die Fettnäpfchen getreten bin.
Ja, aber ich würde halt einfach sagen, ich finde Frauenfußball halt scheiße. Und dann habe ich wieder den Salat. Ja, aber Ich finde nicht, jeder kann das ja gucken und wenn du Frauenfußball cool findest, dann kannst du es ja gucken. Es freut mich ja, ich finde ja auch 10.000 andere Sportarten nicht cool, die andere cool finden. Ich habe ja schon gesagt, Bouldern zum Beispiel, wo ich neulich in der Boulderhalle war, hier Kletterhalle, habe ich glaube ich schon erzählt, oder?
Mhm. Ja.
Was das für eine bescheuerte Sportart ist. Also es ist einfach eine komplett subjektive Geschmackssache. Ich sage einfach nur, mein Geschmack ist es nicht. Ich finde es nicht cool, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es im Fernsehen läuft, dass es Leuten gefällt, dass es irgendwie geguckt wird und so weiter. Und ich gucke es tatsächlich auch immer noch 1000-mal lieber als Klettern. Aber ich finde es jetzt nicht so mega geil. Und kann ich das nicht so nett formulieren, wo wir beim Thema konstruktiv kritisieren sind. Ich kann das oft auch nicht. Ich bin oft sehr drastisch in meinen Worten.
Und, das ist ja auch unglaublich schwer. Also es ist ja, wenn einen irgendwas wirklich bewegt und man irgendwas extrem wichtig ist und man großen Wert darauf legt, ist es ja auch manchmal durchaus sehr, sehr schwierig zu versuchen, das so als ganz, ganz sachliches Argument zu formulieren. Ja, dann guckt ihr halt die diversen Baustellen an, wo die Leute aufeinander krachen und ganz, ganz, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Da selbst Leute, die sowas in Anführungsstrichen professionell tun sollten, in der Politik zum Beispiel, die schaffen es ja auch meistens nicht,
das stimmt,
nur konstruktive und sachliche Kritik zu äußern.
Es ist halt lustig, wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Sohn streite und Kinder nehmen ja alles sehr wörtlich und sind teilweise noch sehr korrekt. Und wenn ich dann sage, Mann, nie spielst du mit den Spielsachen. Dann kommt immer, das stimmt nicht. Nie ist nicht korrekt.
Und da siehst du wieder den Jochen in deinem Sohn und hasst ihn plötzlich, ne?
Das ist nicht richtig. Nie stimmt nicht. Oder manchmal sage ich, egal was du auch immer verallgemeinerst, dann sage ich,
kannst du ja lernen.
Der Weihnachtsmann kommt immer zu Weihnachten. Nicht immer. Oder dann so, doch, der kommt
immer. Deshalb flippst du hier immer so aus.
Manchmal kommt der auch nicht, Papa. Und dann sagst du doch, wann kommt er denn nicht? Wenn der Weihnachtsmann verletzt ist. Ja, okay, dann kommt er nicht, Mann. Jetzt, was ich sagen wollte, ist, dass er kommt dieses Jahr. Na egal. Okay, also wir enden jetzt. Und vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Wirklich, wirklich, wir freuen uns immer sehr, weil es Geld ist. Ja, ist doch so. Nein, aber wirklich danke. Und wie gesagt, wir werden demnächst auch noch einige neue Sachen für Patreoniten, das klingt falsch, Patreons bieten. Wir sind in angeregten. Wir sind in angeregten. Jochen und ich haben uns ja schon ein paar Sachen ausgedacht. Wir sind in angeregten Gesprächen. Du wirst davon noch erfahren.
Georg, genau.
Auf der Patreon-Seite dann.
Wenn du zahlst.
Dann sag mir Bescheid.
Genau. Also, das war's übrigens dieses Mal, wie gesagt, im wöchentlichen Abstand, weil wir davor so eine lange Pause gemacht haben. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht so übel, dass wir so viel geilen Scheiß raushauen.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ich hasse diese Tasten.